Auf jeden Fall haben mir erzählt, dass irgendwie zwei von den Jungs da irgendwie mal hingegangen sind beim Konzert und gesagt, boah, da steht der arme Kerl, da steht er so alleine. Vielleicht will der einfach ein bisschen mit uns abhängen. Und dann sind die da hingegangen und der sagt uns dann, verpisst euch.
Geil.
Geil. Ein totaler Anti-Mensch.
Das ist kein Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank.
Contenance. Tales from the Pot. Neue Folge. Wir sind wieder alle hier zusammen, haben heute einen Gast dabei, freuen uns sehr. Christian Matthes ist heute mit dabei.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Sehr gerne.
Dennis ist natürlich auch wieder mit am Start.
Juhu.
Hat schon seinen Interviewmodus parat.
Warte mal kurz.
Jetzt.
Jetzt. Nils ist auch mit dabei, Herr
ja.
Nils.
Hallöchen.
Und meine Wenigkeit. Und ja, wir freuen uns heute sehr, dass du die Zeit gefunden hast, uns mal hier zu besuchen, Chris.
Ja.
Haben, glaube ich, sehr, sehr viel, über das wir heute reden können. Ich hoffe, dass du die eine oder andere Geschichte aus unserer gemeinsamen Vergangenheit zu Hause gelassen hast.
Ich würde sagen, für euch sollte das tatsächlich eine Therapiestunde hier werden, oder?
Und freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, ich auch.
Und hatten ja schon in der letzten Folge, hatte ich ja schon berichtet, dass ich bei Frozen Soul war in Köln. Und da haben wir uns ja auch gesehen.
Jo.
War ein schönes Wiedersehen, auch mit Sascha noch dabei, haben viel gequatscht, viel gelacht.
Ja.
Und heute bist du hier
ja.
Und hast eine ganze Menge, über das man reden kann, oder?
Ach ja, ich glaube schon. Ne? Ich habe mit Sicherheit die ein oder andere Geschichte zu berichten. Sei es halt Bandgeschichten als auch irgendwelche Geschichten, die mit dem Pott zu tun haben. da habe ich ja so viel erlebt, sag ich mal. Ich glaube, da gibt's ein bisschen was.
freuen wir uns sehr drauf.
Ja, ist eine gute Sache. Zu deiner Person.
Ja.
Warum müsste man dich kennen?
Warum müsste man mich kennen? Wie ich gerade gesagt habe, ich bin, glaube ich, seit Anfang, Mitte der 90er viel im Pott unterwegs gewesen, hab mit Copykill Musik gemacht, mit Clobbering Time dann Musik gemacht, beides Bands aus dem Ruhrpott, beide im Hardcore und Metal angesiedelt. Ja, ich glaube.
Das reicht, glaube ich, ne?
Ja,
ich
glaube. Ja, also die meisten kennen ihn auch eher unter dem Namen Toni.
Ja. Oder Pimp oder Berserker oder.
Und halt auch bekannt für die Aussage, bevor es dann in Moshparts überging, bestimmte Dinge mit den Lokalitäten zu veranstalten.
Ach, meinst du etwa, fick die Bude kaputt?
Das könnte es sein.
Könnte sein, ne?
Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, tatsächlich. Ja, da war so eine Sache. Wie gesagt, also ich komme ja ursprünglich jetzt nicht aus der Hardcore-Szene, habe aber dann eine ganze Zeit lang dann auch Musik da gemacht, die ja mit End of Days, ich sag mal, jetzt dem Hardcore zugeordnet werden könnte. Oder auch kann. Und da haben wir auch das ein oder andere Mal zusammen tatsächlich auch ein paar Shows gespielt. Und ich kann mich noch dran erinnern. Ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das in Essen war, im Julius-Leber-Haus oder so. Aber da hast du diesen wunderbaren Spruch an Ohr gebracht. Ja. Und ich kann mich daran erinnern. Ich stand da und habe gedacht, wow. Geile Ansage.
Ja, also die eine oder andere Ansage weiß ich selber nicht mehr, wie die zustande gekommen ist. Das kommt einfach so aus mir heraus.
Also ich weiß auf jeden Fall auch noch das eine oder andere, wo wir sehr viel lachen mussten, war in Koblenz mit dem Tontechniker.
Ja.
Nah und fern.
Ja, nah und fern, ja, das war auf jeden Fall auch lustig.
Ja, da gibt es auf jeden Fall so einige Sachen und Toni hat auf jeden Fall immer für gute Stimmung bei uns gesorgt.
Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir mit Clobbering Time irgendwo gespielt haben und Sound checkmäßig irgendwas war und wir hatten auf der Bühne irgendwie auch noch ein bisschen Probleme und du hattest auch Probleme, dich irgendwie richtig mitzuteilen und ich dann nur gesagt habe, ja,
so wie immer.
Ja, das ist
ein you know, here's a Wackel Contact.
Geil. War das nicht in Italien?
Nee, nee, das war irgendwo in Belgien. Ich weiß es nicht mehr. Ja,
der gute alte Wackel Contact.
Ja, der Wackel Contact, ja.
Geile Nummer. Aber erzähl mal, wie bist du denn eigentlich zur Musik gekommen? So generell. Bist du sehr mit Hardcore irgendwie sozialisiert worden oder wie ist die Liebe zur Musik entstanden?
Also die Liebe zur Musik ist, glaube ich, dadurch entstanden, dass ich immer viel Musik gehört habe, schon als Kind. Meine Eltern haben immer sehr viel Musik gehört, breit gefächert. War auch immer so ein schönes Ritual, halt alles, was im Fernsehen mit zu tun, im Fernsehen kam, was mit Musik zu tun hat, halt aufzunehmen. Wir hatten Videokassetten voller Musikclips, wo ich echt Sonntage damit verbracht habe, mir die von vorne bis hinten immer wieder anzugucken. Das war früher halt alles, was so im Fernsehen halt gezeigt wurde. Ne?
ZDF-Fitberater mit
Thomas. Ja, aber davon hey. Hab ich. Nee, nee, ja. Aber du hast ja nee, noch andere Formate gehabt. Ja, ja.
Nee, aber wirklich so Sachen, so weiß nicht, so Ronnys Popshow oder sowas.
Formel
ne?
1 war auch.
Formel 1, ja, all solche so Sachen. Mein Vater war halt immer sehr interessiert auch an Musik. Der hat keine Musik gemacht oder so. Also ich habe auch nie irgendwie ein Instrument gelernt, außer Blockflöte. Mehr schlecht als recht, schultechnisch. Aber ja, da habe ich halt immer eine starke Verbindung zur Musik gehabt. Und dann in der Schulzeit, ja, das ist halt so angefangen wie bei den meisten Leuten. Ne? Ich weiß, kann auch, ich habe echt in meinen Gehirnwindungen gegraben, was war so meine erste Band, wo ich sagen würde, so boah, die hat mich da irgendwie so beeinflusst oder so hingebracht. Das ist irgendwie so passiert, ne? Man hat dann auf einmal irgendwelche Leute gesehen, die irgendwelche Aufnäher auf den Jacken hatten. Und dann habe ich irgendwo bei irgendjemandem, glaube ich, das erste Mal so Bands gehört wie Iron Maiden oder so. Und dann halt Punkbands gehört. Aus den Punkbands wurden dann irgendwann Hardcore-Bands. Und so ist das halt alles gewachsen. Ne? Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in der Realschule halt einen Freund hatte. Der hatte auch einen Freund, den ich dann kennengelernt habe. Und der hatte irgendwie Platten, die ich das erste Mal gehört habe und gedacht habe, so Alter, das ist auf jeden Fall was so, das kickt mich ja mehr als alles andere, was ich vorher gehört habe. Das waren dann so Sachen wie Black Flag oder Dead Nasty oder Dead Kennedys, Misfits. Die mich damals halt einfach total angezündet haben.
Danzig war auch immer ein Thema.
Ja, klar. Ne? Danzig
oder kam das später erst?
Ja, Danzig war auch in der Zeit schon, glaube ich, da so, ne, weil das einfach so mit Misfits auch dann so kam. Aber halt auch alles, was mit der Musik zu tun hatte. Ich habe alles aufgesaugt, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte. Ne? Das war auch so gar nicht, ich war da ganz offen. Ne? Also ich habe viel Metal auch gehört. Viel Trash-Metal gehört.
Anthrax.
Ja, hörst du ja Nils, hör hin.
Ja.
Aber halt auch so, weiß ich nicht, so die ersten Sachen, die ich halt auch so auf Tape hatte, war halt Tankard, Zombie Attack.
Geil.
Ja, ja. So Sachen, ne, die ich...
Da werden die auch glitzern. Ne?
Ja, Empty Tankard, Alter.
Ja, war das so mega gut. Ne? Ja. Alien Beer.
Ai.
Ja, Destruction.
Ich finde auch den Stone Cold Sober einfach so gut. Von
ja, die haben,
her, aber,
ja, die haben
so
ja auch
viele
so
eine, geile Sachen.
Aber die haben auch so eine wunderbare Best-of, Hair of the Dog heißt ja, die. Ja. So eine alte. Ja. Da waren eigentlich so die Knaller aus den frühen 90ern bis Mitte 90er.
Mal rein, jetzt,
hör mal da rein, du wirst die Scheiße finden, aber das ist auch vollkommen in Ordnung.
Dann aber also geil. Auch noch so Metallica Creeping Death, ne? Das ist immer noch einer meiner Lieblings. Songs mit, ne, den ich auch bis zum Kotzen gehört habe. Ne?
Wollte ich gerade sagen, aber den kann ich heute noch bis zum Kotzen
ja,
hören, tatsächlich.
Ja.
Nein, deswegen, aber wie war das hier zum Beispiel, wo du gesagt hast, so Black Flag und solche Bands? Ne? Du hast ja angefangen, ich denke mal so, wie du gerade sagtest, auch ganz klassisch mit Maiden und so weiter. Und dann auf einmal kommt so eine Band, sag ich jetzt, Dead Kennedys, Black Flag und wie sie alle heißen. Da war ja, also für mich persönlich war das absolut ein Eye-Opener. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es auf einmal weg von diesem sauberen, gut gespielten hin zu einfach nur dynamisch und Arschlecken war. Weißt du, was ich meine? Wie war das da für dich? Kannst du dich noch so daran erinnern, an dieses Gefühl, das erste Mal so eine Band wie gesagt, Dead Kennedys oder Gangrene oder wie auch immer gehört zu haben?
Ja, also das Gefühl für mich war auf jeden Fall, dass ich direkt sowas weiterhin hören wollte und sowas auch irgendwie machen wollte. Ne? Also das war für mich immer irgendwie so, ich habe mich komplett gefunden in dieser Musik. Ne? Ich habe mich auch komplett in diesem Ganzen drumherum gefunden, ob das jetzt die Artworks sind, ob das die Texte sind, ob das die Attitüde ist, ne? Und das hat mich direkt irgendwie auch motiviert, da weiter zu graben, ne? Und zu gucken, so, was ist das? Woher kommt das? Was steckt dahinter, ne? Hatte zum Glück halt auch ein paar Freunde, die das halt ähnlich gesehen haben. Mit denen ich halt viel Zeit auch damit verbracht habe, dann regelmäßig halt durch Plattenläden zu fahren. Und echt viele Jahre meiner Schulzeit eigentlich so geendet sind, dass wir am Bahnhof Richtung Dortmund oder Düsseldorf gefahren sind, um dann eben halt in den diversen Läden einfach zu schauen, was gibt's Neues so. Ne?
Hattest du Lieblingsplattenladen?
Lieblingsplattenladen ist halt so die Frage. Wie hieß der nochmal im Brückcenter? Im Brückcenter gab es einen Plattenladen.
Aber das war dann in Wuppertal?
In Dortmund. Fällt mir später auf jeden Fall bestimmt nochmal ein, wie er hieß. Das war halt so ein Plattenladen, wo...
Du hast eh viel in Dortmund stattgefunden, ne?
Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also in Dortmund war ich viel unterwegs, aber auch viel im Bergischen Land. Also ich habe so die Anfangsjahre meiner Musikergeschichte eigentlich eher so in Wuppertal verbracht. Da kann ich ja gleich vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen. Aber erstmal so, wo ich so plattenladentechnisch am liebsten war, war halt echt in Dortmund. Und mir fällt gleich bestimmt auch ein, wie der Laden genau
hieß. Auch nicht Idiot Records, ne?
Nee, Idiot Records war das nicht. Also da hast du halt auch schon schwerpunktmäßig mehr so, halt auch so Hardcore-Sachen bekommen. Mhm. Ne? Wo eben halt auch immer 7 Inches waren, neue, ne? Du immer gucken konntest. Und ja, das war halt einfach cool. Einfach so zu diggen, zu gucken, ja. Ne, was ist Neues gekommen? Ah, die Band, die kennst du irgendwo. Da konntest du halt auch reinhören in die Sachen, ne, halt auch in Vinyl reinhören. Und ja, ich weiß nicht, wie viel Kohle ich da einfach gelassen habe. So.
Ja, aber da konnte also, man damals auch, ja?
Klar. Ja, das ist, ich glaube, so die Anfangszeit sind streckenweise echt meine kompletten Lehrlingsgehälter einfach in die Musik geflossen, so, ne? Und ich habe meinen Lohncheck bekommen, meine Kohle überwiesen bekommen,
am nächsten Tag
war es weg, so, ne?
Ja. Ja.
Weil ich halt alles irgendwie ausgegeben habe für Musik, so, ne?
Ja.
Und ja.
Finde ich, ja, ich finde das immer toll, wenn man sich dann mit den Leuten unterhält, ob das jetzt du oder Thorsten, Kevin oder wir drei, keine Ahnung. Also das sind immer auch so Dinge.
Also Parallelen, ne?
Ja, ja, genau. Mhm. Naja, wo ich dann denke, jo, ey, da finde ich mich halt eben auch total wieder. Was war so damals eine Platte, wo du dann sagen würdest, boah, die hat mich tatsächlich denn dann auch so mitgenommen, dass ich gedacht habe, ey, ich habe da selber auch Bock, Musik zu machen. Mhm. Gab es da irgendwie so eine bestimmte Scheibe?
Also ich glaube, das war eine 7 Inch von Boiling Point.
Boiling Point, das ist auch eine
deutsche Band. Nee, das war, oder
da war auch eine deutsche Band, oder? Ne?
Nee, das war nicht Boiling Point. Nee, das war nicht Boiling Point. Das war, glaube ich, eher... es war was anderes. Hardstance, glaube ich. Doch, ich meine, das war Hardstance. Die habe ich damals gehört. Das war auch beim Kollegen. Ich glaube, bei Markus war das auch. Und das war so einfach ein Sound, wo ich gesagt habe, so, ich will sowas machen.
Ja. Ja.
Okay. Das hat sich dann aber auch mit der Zeit ein bisschen einfach auch vom Stil her verändert. Also das war halt noch sehr oldschoolig so, ne? Vom Sound. Und später kamen immer mehr andere Einflüsse da rein, wo ich stark halt gesagt, oder wo ich halt auch, wo andere Leute eben halt auch gesagt haben, so, boah, wir wollen halt auch was mit dir zusammen machen, ne? So ja. Musik machen. Und da bin ich damals halt auch so in die erste Band reingerutscht. Das war halt eine Band, die bei uns so in der Stadt Musik gemacht hat. Die hieß Mutilation.
Der Name ist schon eine Ansage.
Ja, auf jeden Fall. War halt zu der Zeit nicht mein Gesang. Und irgendwann waren wir mal irgendwo und da lief Crowbar. Und wie das halt so ist, der ein oder andere singt daneben halt mit. Und dann haben die halt gesagt, so, boah, ey, hast du nicht Bock. Ne?
Geil.
Und da habe ich dann das erste Mal bei denen in einer Band irgendwie ein bisschen gesungen.
Wurdest du gecastet?
Ja, gecastet nicht. Ich habe auch tatsächlich mit denen halt gar nichts gemacht. Ne? Aber für den Schlagzeuger war zu dem Zeitpunkt halt klar, so, ich habe ja keinen Bock mehr auf die Mucke, ich will lieber sowas machen, was so in die Richtung geht. Und hat dann da mit denen aufgehört, Musik zu machen, und wir haben halt was zusammen angefangen. Ja, wie das halt dann auch so ist in der Band, es kommen halt Leute dazu, die anderen Einfluss mit reinbringen, und so ist das halt auch da gewesen. Das war halt so vom Stil her, es hat so Anfang 90er Jahre angefangen, und das war so ein bunter Mix, ne, aus Hardcore-Crossover-Metal-Kram. Ne?
Wie hieß ihr dann? End of Corporation,
okay. Ja, ja. Da ist auch gar nicht so viel gelaufen. Wir haben halt ein paar Konzerte gemacht.
Oh,
so.
Das war dann Wuppertal oder?
Ja,
wo?
Wuppertal. Genau, Wuppertal in den Bürokreis.
Ja, aber also ich weiß ja noch Gevelsberg und Ennepetal, aber ja, genau. Ursprünglich bist du Wuppertaler, oder?
Nee, also ich bin...
oder die Zeit hast ja, du in
ich
Wuppertal.
Ich habe in Ennepetal gelebt.
Und aber Leben hat in Wuppertal stattgefunden?
Leben hat in Wuppertal stattgefunden. Meine Schule war halt in Schwelm. Das ist halt Grenze Wuppertal. Einige Leute, die ich kannte, kamen halt auch aus Wuppertal. Und dadurch habe ich halt auch viel so in Wuppertal gemacht.
Was waren denn damals in Wuppertal? Also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir später zum Beispiel in der Börse oder so halt Shows gesehen haben. Was waren da sonst so für Veranstaltungsorte, wo ihr unterwegs wart?
Gab so gar nicht viel mehr.
Ja, war also wirklich nur die Börse, oder was?
Die Börse. Es gab halt noch so, so große Sachen wie jetzt in der Unihalle oder so, ne, aber jetzt so Underground-mäßig, ja, gab es noch Liveclub Barm. Gab es noch, den gibt es auch immer noch so. LCW. Da hat halt auch was stattgefunden, aber das war es dann eigentlich auch schon.
Und dann ansonsten musstet ihr für Shows dann eher in Pott fahren oder nach Dortmund oder sonst wie.
Genau. Das war halt auch oft so das Problem. Zu der Zeit, wo man selber noch keinen Führerschein hatte,
dann da entsprechend rauszukommen.
Halt wegzukommen, so.
Halbe Weltreise.
Ja, halbe Weltreise und halt auch immer echt total ätzend, weil für mich hieß das halt immer irgendwie erstmal von mir aus nach Schwelm kommen, weil da ist die naheste Möglichkeit, mit dem Zug irgendwie nach Wuppertal zu kommen und vom Wuppertal dann irgendwie weiterzukommen.
Ja, und das wissen wir heute noch, wie gut das ist, vom Wuppertal irgendwo hinzukommen.
Ja, und andersrum in die andere Richtung halt von Hagen halt weiterzukommen. Also gab es für mich halt nur die Option, ich fahre entweder nach Wuppertal und Düsseldorf oder ich fahre halt nach Dortmund. Ne? Mhm. So. Und da haben halt so erstmal bis Führerschein so lief, viele Sachen stattgefunden. Mhm. Ne? In Wuppertal, ja, da gab es halt auch echt eine bunt gefächerte Szene so. Viele Bands, die unterschiedlichen Sound gemacht haben, auch Ska-Bands und so. Ne? Und irgendwie war man immer miteinander verbunden. So, ne?
Ja, da war früher tatsächlich interessanterweise. Ja, du warst Musiker und also ich kenne es halt eben noch aus den Zeiten so bunkertechnisch. Ja. Ne? Man hat da dann, keine Ahnung, Proberaum, 5. Etage, rechte Seite, 4. Etage, rechte Seite, unten drunter hat dann irgendwie, keine Ahnung, was ich, Kapelle XY gespielt und so. Man ist dann irgendwie miteinander in Kontakt gekommen, warum auch immer. Aber das war, so wie ich das so in Erinnerung habe, eigentlich immer scheißegal, welchen Sound du gemacht hast. Es hat einfach nur Bock gemacht, mit anderen Leuten da irgendwie abzuhängen. Und wir haben aber auch, wenn ich an meine Anfangszeiten da irgendwie zurückdenke, man hat ja auch tatsächlich, egal mit wem, auch zusammen gespielt. Mhm. Da war das egal, ob du jetzt als Metalband mit einer Punkband zusammengezockt hast oder umgekehrt oder als Hardcore-Band.
Da ging es nur darum, Musik zu machen, fertig.
Richtig, genau. Es ging einfach nur darum, Musik zu machen. Man war da halt relativ jung und das hat aber, also mich persönlich hat es ja irgendwann später, aber anfänglich tatsächlich überhaupt nicht interessiert.
Mhm. Was habt ihr dann mit der Combo gemacht?
Ach, wir haben halt bei so einem Konzert, wir hatten irgendwie, ich glaube, das zweite Konzert, was wir hatten, war halt so eine Sprungbrettveranstaltung.
Wurde dann gewotet werden konnte.
Ja, genau. Ne? So, und du konntest da.
Ich bringe euch ganz groß raus. Ja, ihr müsst nur ein bisschen die Hose ein bisschen locker machen.
Hat der Typ auch den Aktenkoffer mit dabei?
Ja, das Coole war, dass da keine, also da waren jetzt keine Bands dabei, wo ich gesagt hätte, so, ach du Kacke, da willst du halt nicht spielen oder so, ne. Das war halt eher, da haben halt die Bands gespielt, die wir halt auch kannten zu der Zeit, so, ne. Das
waren
so
Fun-Punk-Bands. Um jeden Auftritt, den du mal machen konntest.
Ja, das waren halt so Fun-Punk-Bands und, auch eine andere Crossover-Band und hier und da, das war halt eigentlich wie ein Konzert und du konntest halt am Ende hat irgendjemand gesagt, so, und die waren am besten und die dürfen jetzt da spielen dafür. Und in Wuppertal zu der Zeit war halt da spielen dafür für die halt das Schönste zu sagen, so, ihr dürft auf dem Schülerrockfestival spielen in der Unihalle.
Ja.
Was zu der Zeit halt echt in Wuppertal so ein Riesending war, so, ne?
Ja.
Weil da halt dann alle Bands aus Wuppertal und Umgebung gespielt haben. Jeder halt da, ist da halt hingegangen. So ganz Wuppertal hat sich da getroffen. Und so war das halt. Und wir haben dann halt da 2 Lieder oder 3 Lieder spielen dürfen. War halt lustig, hat Spaß gemacht. Und da war halt aber auch so der Zeitpunkt, wo man irgendwann gesagt hat, so, okay, man lernt den kennen, wie du gerade auch gesagt hast, den trifft man und dann merkt man, okay, man hat irgendwie Verbindungen musikalisch. Und da hat sich dann halt so die zweite Band rausentwickelt, wo wir dann eher eigene Hardcore-Songs auch geschrieben haben. Also die auch wirklich Hardcore-Songs waren, sehr Oldschool-lastig und auch viele alte Oldschool-Hardcore-Songs gecovert haben. Minor Threat, Gorilla Biscuits, so, und das halbe Set bestand aus Cover-Songs und das andere Set bestand eben halt daraus. Ja, und irgendwann ist daraus dann wieder was Neues entstanden. Dann haben wir eine Band gehabt, die sehr New School Hardcore-mäßig waren, sehr viel Metal also drin hatte.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, weil, war ja auch so eine ganze Zeit, als das dann, ja, ich sag mal so frisch, neu und so weiter dann auch irgendwie hochkam. Da gab es ja tatsächlich einige, aber auch wirklich gute Bands dann dabei. Ja. Ne? Also von daher.
Ja, und das war halt so die Zeit, wo halt dieser New School Hardcore, wenn man ihn damals so benannt hat, stattgefunden hat.
Wann war das? War das, glaube ich, 96, 97?
Ja, so 95, 96, so, ne? In der Zeit, weiß nicht, so erste Earth Crisis.
Ne? Aber die erste All Out War war ja auch fast so um die Zeit, ne? Oder war die später, glaube ich?
Ja, doch, das kann so in der Zeit gewesen sein, ja, auf jeden Fall.
Das war eh sehr spannend. Also wenn man zurückdenkt, ich meine auch so andere deutsche Bands, was ich so Mörser,
Systral,
ja, gut, aber du hast
Me und
ja, ja, genau, also genau.
Du hattest dann auch ganz, ganz, ganz verschiedene Bands, die dem Hardcore oder dem Metal irgendwo dann zugeordnet wurden, die aber komplett eigenständig auch.
Naja, und du hast natürlich auch schon diesen ganzen New York-Kram halt auch gehabt. Ne?
Ja.
Also ja, der kam auch noch.
Also du hast Madball gehabt, ne? Oder du hast auch so Bands wie Marauder gehabt und so weiter.
Ja,
ne?
Genau.
Da ist viel passiert schon. Da ist sehr viel passiert, ja.
Das stimmt.
Und das waren halt auch solche Bands, die zu der Zeit für mich halt einen großen Einfluss hatten. Ne? Ich viel unterwegs war halt einfach auch in Belgien. Ne? So, wir sind oft nach Belgien und Holland gefahren. Da halt auch irgendwie Leute kennengelernt. Ne? Da auch nochmal ganz anders eine Szene gesehen, als sie zu der Zeit bei uns war. Ne?
Das war schon diese ganze Age-1000-Geschichte,
genau,
ne?
Genau.
Mit Congress und genau. Mit Liar und
Regression und Solid und Inter Kindred und halt auch Bands, die uns halt auch auf den Konzerten abgeholt haben. So, ne?
Wie hat sich das angefühlt? Man muss ja auch irgendwie bedenken, ich kenne es ja selber, unabhängig vom Hardcore, aber auch von anderen Musikszenen, du fährst dann raus aus deinem, ich sag mal, aus deinem gewohnten Umfeld, aus deiner Comfortzone, landest im Ausland und auf einmal merkst du, ey, boah, hier gibt's auch eine Szene, die eigenständig ist, die wirklich repräsentativ auch richtig, richtig gute Bands am Start hat und so weiter. Wie hat sich das, also ich, wenn ich dann einmal nochmal so sagen kann, ich war, wenn ich solche Momente erleben durfte, tatsächlich mal vollkommen erschlagen. Wo ich gedacht habe, so wow. Ne? Wie war das für dich?
Also ich fand das auch wow, aber eher so, dass ich gedacht habe, so wow, ey, ähnlich wie damals halt mit dem Kennenlernen von der Musikrichtung, ne, wo ich gedacht habe, so ey, das ist genau das, was ich eigentlich, wie ich es eigentlich haben möchte, ne? So, ich weiß so, das erste Mal, wo ich auf einem Konzert in Belgien war, ein Riesenfestival war das, eine Riesenhalle, und die Leute da gestanden haben und haben dann irgendwelches Clapdancing gemacht und dann die ersten Leute gesehen habe, die so Windmühlen und sowas gezogen haben und die halt hart getanzt haben, wo andere Leute das dann eben halt als Violent Dancing irgendwie benannt haben. dass da aber ganz normal war, so, ne? Und ein Miteinander war und kein Gegeneinander war, so, ne?
Das war die Zeit hier, wo die belgischen Damen mit Bandanas.
Ja, vor denen hatte ich immer Angst in Belgien tatsächlich. Hab ich schon mal gesagt. Wenn du wusstest, die Mädels mit Bandana kommen in den Pit, gehe ich raus, ne?
Fürchte dich vor den belgischen Damen mit Bandana.
Aber die Frage, die du gerade gestellt hast, ist ganz interessant, weil ich meine, ich war ja auch so Ende der 90er fast jedes Wochenende halt in Holland und in Belgien. Und das hast du gar nicht so empfunden. Mhm. Also fand ich, also klar, ja. Erstmal warst du so mega gehypt und so. Aber dann warst du das war völlig egal, mhm. ob du in Duisburg auf einer Show warst, in Essen auf einer Show warst, ob du in Kortrijk auf einer Show warst oder sonst was. Du kanntest die Leute. Mhm. Und das fand ich halt in der Zeit mega, mega abgefahren. Das war so die Zeit, wo ich wirklich so ganz klischeehaft sagen würde, das war so ein richtiges Community-Ding. Mhm. Das war scheißegal, aus welcher Stadt du kamst. Es gab keine Crews. Mhm.
Es gab schon Crews,
aber nicht so in dem Sinne. Weißt du, du hast halt nicht dieses Crew-on-Crew-Denken gehabt.
Das war eher Connecten.
Oder? Ja, also ich glaube schon so, auch die 1000 Crews, die hatte schon so ihr Standing und auch ihren Input und ne, die hatten auch schon so ein Crew-Vibe. Aber es war eben halt, wie du gerade auch gesagt hast, man war miteinander connected. So, ne? Man war halt, auch wenn man kein Teil dieser Crew war, hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass diese Crew einen ausgrenzt.
Ja. Genau.
Ne? Ja. Also es war halt ein sehr starkes Miteinander und es war auch unabhängig davon, woher man jetzt gerade kommt. Ne? Und das ist eben halt auch was ich ganz wichtig fand für mich immer so im Hardcore und auch so, was ich so aus dem Punk eben halt auch hatte, so dieses Miteinander. Ne? So klar, das ist irgendwann, ich habe ja gerade gesagt, da war das halt so, es war da halt so ein Miteinander. Ne? Es gab halt für mich nicht dieses Gefühl, dass was hier jetzt gerade passiert ist, irgendwie, das juckt jetzt irgendjemanden. Ne? Da fühlt sich jetzt irgendjemand in seiner Comfortzone irgendwie angegriffen oder so. Aber ich habe halt gemerkt, als wir dann wieder, also regelmäßiger da waren, wir dann auch hier waren, wir eben halt Dinge, die wir da gesehen haben, auch hier auf Konzerten gemacht haben, hier war das eben halt dann anders. Ne? Hier war es dann eben halt so, dass Leute sich damals etwas dadurch eben halt erschrocken haben oder halt einfach auch das für sich selber als nicht richtig empfunden haben, sage ich jetzt mal so. Ne? Und das auch immer Konfliktpotenzial hatte. Und
aber auch noch relativ lange
Konfliktpotenzial. Ja, auf jeden Fall. Das hatte auch sehr, 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 sehr lange Konfliktpotenzial. Und ich glaube, dass es ja streckenweise immer noch schwierig ist, ne, für Menschen, die vielleicht auch außerhalb von dieser Szene irgendwie auf so eine Veranstaltung kommen und das dann halt sehen, ne, und sich denken so, ach du Kacke, was machen die da? Ne? So, das kann doch nicht richtig sein.
Es ist ja auch sehr unique.
Ja, klar.
Also du hast das ja...
Ich fand das damals auch befremdlich.
Ja, du, ja, klar. Habe ich auch schon mal gesagt. Also mir ging es auch nicht anders, weil es ist tatsächlich... man kennt halt, ich sag mal, den Schweinepogo vom Punk. Ne? Wir schubsen uns ein bisschen. Du kennst halt so dieses...
Ein bisschen den Metal-Pogo, ein bisschen das
Metal, und genau, richtig. Und dann auf einmal kommt dann im
Stage
Grunde genommen...
kennt man auch, aber nicht
ja, richtig, aber, genau, aber auf einmal kommt dann etwas, das diese ganzen Komponenten nimmt und nochmal auf ein ganz anderes Level hieft.
Ja, der Punkt ist halt, ich erinnere mich halt auch noch genau, dass ich in Belgien war. Das war, glaube ich, meine erste Show da. Ich weiß es nicht. Das war eine Earth Crisis Show. Und das war halt schon, wo ich dachte, okay, krass, hier geht ganz schön was ab. Und dann haben die Firestorm gespielt. Und dieser ganze Raum ist auf einmal so kollabiert. Und ich dachte nur so, und ich stand da so mit so einer Gänsehaut. Mhm. Ne? Und hatte, ich weiß nicht, ich hatte ein weißes T-Shirt an.
Und ich bin nachher 5 bis 8 Fußabdrücke drauf gehabt.
Ich habe alle Marken auf meinem T-Shirt drauf gehabt.
Ich habe gedacht, du hättest dich mit einer Waffel eingeschmiert.
Nee, ohne Scheiß. Ich war zerschunden wie der Letzte. Aber das hat so was gemacht. Ja? Mhm. Aber ich verstehe voll und ganz, so dieser Blick von außen drauf ist natürlich auch immer so ein, ich sag mal, so ein Lehrender. Ne? So ein, oder ne, so, ach ja, Leute, was macht ihr denn da? Ne? Aber du weißt schon genau, woraus sich das entwickelt hat und warum das funktioniert halt. Ne? Mhm.
Also ich glaube, da ist halt einfach auch so, wie du gerade gesagt hast, ne, dieses Problem auch gewesen, dass ich habe immer den Eindruck gehabt, in Holland Und in Belgien ist so diese Selbstverständlichkeit, dass das auch dazugehört, dass das ein Teil davon ist, dass diese Art zu tanzen ja nicht irgendwie da entdeckt wurde, ne? Das war halt einfach für die halt auch normal, okay, das gehört mit zu dieser Musik auch dazu. Und diese Art zu tanzen, diese Art vielleicht auch Slamdancing zu machen, die gab es in den Staaten und in dieser Musik schon immer in der Form, ne? Es gab schon immer Konzerte, die halt einfach, ich sag jetzt mal für Leute, die nichts mit dieser Subkultur zu tun haben, einfach beängstigend war.
Aber es hat noch nicht mal was unbedingt mit dem Genre zu tun. Mhm. Ich habe jetzt, als ich zuletzt in der Matrix war, da haben wir Arxpire gespielt, habe ich auch mit dem Spencer noch ein bisschen unterhalten und der hat halt auch gesagt, es ist halt in Deutschland immer viel verhaltener als im restlichen europäischen Ausland. Mhm. Und ich meine, die machen Tech-Death, ne? Mhm. Da musst du dir halt auch überlegen, wie gehst du dazu ab?
Ich wollte sagen, ja.
Aber das ist halt...
Nachdenklich. Ich stehe da, setze mal ein bedenkliches Gesicht auf und versuche mitzuzählen.
Ja, aber du packst dir dein Glas ins Auge.
Das ist das Monokel und dann wird erstmal geguckt, was spielt der denn da? In welchem Takt sind wir denn gerade?
Ein getrippelter 6/8 vorwärts, rückwärts.
Aber das Ding ist halt, die haben halt ganz klar gesagt, ne, so in Deutschland, das ist zwar schön, kommen auch einige Leute und die finden das auch geil, aber vom Abgehfaktor her, es hat halt viel, viel verhaltener in Deutschland.
Absolut. Ja, du musst aber auch überlegen, gerade Holland oder die Benelux-Länder, die sind halt einfach generell liberaler in ihrem Sein. Also da waren...
Also ich muss sagen, das Krasseste, finde ich immer noch, war das da bei Krakau, wo wir da gespielt haben.
Ist wiederum was anderes.
In
Russland zum Beispiel zügen sich die Leute in Pit auch mal gerne an. Also
ja, zum Beispiel.
Da ohne ist Schein, mehr, also ich kann mich noch dran erinnern, wir haben angefangen zu spielen und wollten direkt wieder abbrechen, weil wir dachten, da ist eine Schlägerei im Gange. Und der Veranstalter hat uns dann ja nur so, nee, das ist normal.
Hier nee, das ist meine Mutter, das ist schon in Ordnung.
Ja, und aber ich glaube, mit diesem Verhalten, das ist auch was ich halt auch für mich selber, wenn ich jetzt so von außen betrachtet, halt hinschaue, halt auch selber sehe. Ne? Selbst wenn ich jetzt aus diversen Gründen nicht mehr so aktiv an dem ganzen Geschehen in den letzten Jahren teilnehmen konnte, wie ich es halt wollte. Aber wenn ich dann halt das ein oder andere Live-Video mal sehe, denke ich manchmal auch so, boah, warum ist da so wenig Enthusiasmus? Ne, warum ist da so wenig Freude daran, jetzt einfach die Band zu sehen und die auch zu feiern? Ne? Und da rede ich jetzt gar nicht davon, irgendwelche Kicks und irgendwelche Spins zu machen, sondern einfach vorne zu stehen und vielleicht auch mal von der Bühne zu springen oder mitzusingen oder wie auch immer. Wo immer dieses so, was viele Jahre irgendwie so, was es schon mal gab in Deutschland, alle Leute da stehen und einfach nur da sind. Ne? So.
Ja,
und das ist so, als wir letztes Mal in Köln waren, Frozen Soul gesehen haben, fand ich das sehr gut, dass es da nicht so war. Ne? Weil
wobei ich stand da auch nur vorne und habe den Kopfnicker gespielt.
Ja, aber es war super viel Bewegung.
Für mehr ist tatsächlich dein Kadaver auch nicht mehr zu gebrauchen.
Das ist durchaus korrekt. Ne? Ja, also,
halt mal den Ball flach, alter Mann.
Ja. Ne? Aber das ist halt. Das ist halt einfach was ich sehe und was halt früher zumindest für uns damals nicht so stattgefunden hat. Ne? Also wir waren froh, wenn wir irgendwie auf einer Show waren und da war halt immer irgendwie was. Ne?
Ja, also ich kann mich zum Beispiel an eine Show erinnern, auch so eine Oldschool-Show, Sick of It All, Zeche Karl, Anfang 90er. Da war das noch nicht mit diesem Violent Dancing oder Slam Dancing oder wie auch immer, aber da war unheimlich viel Bewegung einfach. Ne? Da war Stage Diving, die Leute sind da rumgesprungen und so weiter. Ne? Also das stimmt schon. Also dieses Verhaltene, was man tatsächlich heute so beobachtet, habe ich vielleicht einfach früher auch nicht so empfunden. Mag sein, keine Ahnung. Vielleicht, weil man selber auch war.
Aber ich fand auch in der Zeche Karl selbst dieses Metal leichte Geschubse da vor der Bühne, das hat ja schon gereicht. Du warst ja trotzdem nachher mal komplett Bier geduscht, weil alle mit ihrem Bier da standen. Und du in der Regel auch mal in und wieder ausgerutscht bist, weil der Boden entsprechend glatt war durch das viele Bier. Da kamen dann 120 Hände zugeflogen, haben dich wieder hochgezogen, haben dir erstmal einen Schluck Bier hingehalten und dann
hast du erstmal einen Schluck Bier nochmal über die Birne gekippt.
Auch das, aber also das war ja...
Ja, war ja normal. Ein für dich, ein für deine Haare.
Genau. damit die weiterhin gut sitzen. Ja, ne? Drei Wettertaft.
Ja, aber so zu der Zeit haben ja hier im Ruhrgebiet halt auch viele Sachen stattgefunden. Es gab hier auch eine, ich sag jetzt mal, eine gute aktive Szene irgendwie. Die Leute aus Oberhausen, Duisburg, die echt viel gemacht haben, mit denen wir da zu der Zeit halt auch viel Verbindung einfach hatten, ne? Da auch irgendwann die Leute von Surface irgendwie so über Konzert halt kennengelernt haben, wo jetzt keine mega Connection war, dass man irgendwie die ganze Zeit miteinander abgehangen hat, aber man war halt auf Konzerten und man kannte sich halt und das ist der, der immer auf Konzerte geht und ich gehe auch immer auf Konzerte und irgendwie war man miteinander im Gespräch. Ne?
Halt die Vorstufe vom Metal-Zwerg.
Ja, genau. Ja, und damals, als wir da mit Catalyst unterwegs waren, haben wir dann eben halt auch Konzerte in Recklinghausen gespielt, hatten viel mit Leuten aus Recklinghausen zu tun. Da habe ich halt auch so den Holger kennengelernt, der zu der Zeit noch bei Eis und Schatt gespielt hat.
Den Kaminski.
Kiparski.
Kiparski, so.
Ja, genau. Der Holger Kiparski. Der damals, glaube ich, auch Sascha hat auch mit ihm zusammen Musik gemacht. So.
Die hatten noch so eine Metal-Band zusammen, oder?
Eis und Schatt, ja, so eine Metalcore-Band.
Halt. Ja, genau.
Würde man jetzt vielleicht so benennen, Metalcore. Oder, na, so, da haben die halt Musik gemacht. Ja, und irgendwann bin ich mit Boris ins Gespräch gekommen und wir haben uns so überlegt, hey, komm, lass doch was zusammen machen. Ich habe irgendwie auch Bock, was zu machen. Der hatte auch Bock, was zu machen. Und zuerst hatten wir die Idee, wir machen eine Straight Edge Band. So. Haben dann aber irgendwann gemerkt, so, was soll der Kacke?
Aber da war
es, also jetzt nicht, also wir waren zu der Zeit noch Straight Edge, ne? Ja. Wir haben jetzt nicht gesagt, was soll der Kacke? Wir haben halt einfach nur gedacht, warum müssen wir uns jetzt halt so limitieren? Wir kennen halt auch Leute, mit denen wir uns vorstellen könnten, Musik zu machen, die ja nicht Straight Edge sind. Warum sollen wir jetzt halt krampfhaft sagen, so, wir machen jetzt eine Straight Edge Band mit Leuten, die wir scheiße finden?
Nur damit wir Straight Edge sind.
Nur damit wir eine Straight Edge Band sind, so, ne? Wir können ja trotzdem auch so Straight Edge sein, das geht ja auch. Ja, und da sind wir dann eben halt mit Leuten ins Gespräch gekommen und dann hat sich so Copykill irgendwann gegründet.
Ja, am Anfang war Ramin erster Schlagzeuger, ne?
Ramin war unser erster Schlagzeuger,
genau. Wie kam der noch mit in die Runde rein?
Den kannten wir immer schon. Also
Ramin war immer,
ja, so wie ich gerade gesagt habe. Ramin war halt auch immer auf Konzerten. Ramin war halt auch auf unserer Wellenlänge. Ramin war auch jemand, der jetzt nicht irgendwie geschockt war, wenn wir auf Konzerten uns so bewegt haben. Ne? Und man hat sich halt überall immer irgendwie gesehen. Ne? Der hat zu der Zeit, glaube ich, Musik mit wie hieß die nochmal? Discord? Ne, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Auf jeden Fall hat er damals halt Musik mit einer Band gemacht. Und ja, da sind wir dann auch ins Gespräch gekommen und er ist dann irgendwann eingestiegen bei uns.
Boah, weil Ramin kann mich noch erinnern, auf einem Geburtstag von dir, als er diese komischen Chili-Dinger da gefressen hat, die eigentlich nur zum Kochen gedacht waren.
Die keinen Geschmack haben, sondern nur brennen.
Einfach nur brennen. So. Und wir alle total Respekt vor dem Ding. Und Ramin saß dann da, wir haben uns unterhalten und er machte dieses Glas genüsslich auf, nahm sich so die erste raus, fing so an zu essen. Wir alle drumherum schon so Augen gekriegt, weil wir gedacht haben, der springt gleich auf oder muss ich irgendwie Wasser suchen. Dann haben wir sich die zweite raus und hat das komplette Glas leer gefressen.
Alto Bell, ey. Respekt und Anerkennung an dieser Stelle.
Ja, das weiß ich noch, das war so lustig. Das war damals oben auf dem Berg, da war das Ennepetal?
Ja, genau, richtig.
Da hatten wir deinen Geburtstag gefeiert.
Ja, und dann, wie gesagt, Boris war halt dabei, dann ist der Alan noch dabei gewesen. Der hat den Bass gespielt zu der Zeit.
Der kam aus Recklinghausen.
Der kam aus Recklinghausen, ja, genau, richtig.
Ja, genau. Ja. Ja.
Der hatte auch immer so ein bisschen, der hatte auch immer in Recklinghausen was zu tun. Und ja, da kam der her. Wer war noch dabei? Ich glaube sogar, wir hatten damals noch als zweite Gitarristen auch noch einen anderen. Ich glaube, das war der Poiser, hieß der, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das so das erste Line-Up. Ne,
wann war das?
Das müsste, wenn ich mich so richtig erinnere, irgendwann so 98 gewesen sein.
Ah,
so.
Okay.
Ja, da haben wir so angefangen. Die ersten Proben gemacht. Wir haben dann auch irgendwann eine Show gespielt. Unsere erste Show, boah, ich weiß noch, ey, boah, Katastrophe. Ja. Wirklich, also Texte standen nicht irgendwie. Aber es gab halt dann so, ja, ich glaube, das war die letzte Surface-Show. Surface-Show im Julius-Leber-Haus. Und Boris sagte so, ey, komm, wir spielen da einfach so, ne? Und ja, dann haben wir das halt gemacht. Ich habe das sogar noch auf Video und es ist echt wirklich abgefahren, weil ich auch die Texte überhaupt noch gar nicht traue. Also es gab zum Teil noch gar keinen richtigen Text. Ich habe dann einfach irgendwas gesungen, ja.
Aber gab ja auch noch nichts Aufgenommenes.
Nee, es gab noch nichts
Aufgenommenes. Insofern konnte man das noch nicht vergleichen,
war das egal. Genau, es war vollkommen Latte. Ich hab dann einfach da irgendwas gesungen, kein Arsch hat's gemerkt und ja, alles war gut. So, ja. Und das war unsere erste Show im Julius Leberhaus. Und das war halt auch einfach cool, weil das Julius Leberhaus vorher halt auch schon stattgefunden hat, so für uns alle.
Weißt du, wer da noch gespielt hat, außer Surfers?
Boah, das weiß ich nicht mehr. Ey. Da würde ich jetzt Quatsch erzählen.
Hätte sein können.
Nee, weiß ich nicht mehr.
Ja, aber interessant, dass das Leberhaus schon damals stattgefunden hat.
Ja, also, auf jeden Fall.
Wahnsinn. Für mich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich war in einer komplett anderen Szene unterwegs, also da kannte ich auch das Julius Leberhaus.
Nee, ich habe das auch erst später
kennengelernt. Also wirklich null. Also deswegen interessant auch mal zu hören. Das wusste ich gar nicht, also seit wann da wirklich Shows stattfinden.
Ja, Anfang 2000er fing das an, dass ich mitbekommen habe, dass da was war. So 2003, würde ich sagen, die Ecke fing für mich erst Leberhaus an.
Ja, ich glaube, die erste Show im Leberhaus habe ich, glaube ich, 99 gesehen oder so.
Ja, okay. Ja, aber krass, ey.
Ja, und da wurden halt auch regelmäßig Konzerte gemacht. Der damalige Sänger von dieser anderen Band von Ramin, der hat oft Shows da gemacht. Der Walli.
Hat der Rico zu der Zeit auch schon Shows da gemacht? Bitte? Oder hat der Rico? Oder hat der Rico
später was gemacht? Nee, der Rico hat zu der Zeit hier im Pott noch keine Shows gemacht.
Also das fing dann erst so 2004, 2005 mit Clubbing-Time-Zeiten an, oder was?
Ja, irgendwann ist er in den Pott gezogen. Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, wann das war. Und da hat er halt angefangen, dann regelmäßig hier halt Shows zu machen. So,
ja. Aber den habe ich noch so als Veranstalter mit Julius Leberhaus in Verbindung gebracht. Ja.
Ja, der Marcel Zabo, der hat halt auch ein paar Shows da gemacht. Und ich wüsste jetzt gar nicht so aus dem Kopf, wer da noch so regelmäßig Konzerte
gemacht hat. Der macht jetzt auch am 30.12. die Don't Panic Show mit End of Days.
Ah, okay. Okay.
Also gibt noch eine zweite End-of-Day-Show dieses Jahr.
Habe ich einen Flyer gesehen.
Gab es gestern einen Flyer zu, erst mal. Cool. Die spielen also am 30.12.
Deswegen alle hinkommen.
Jo. Genau. Wer es noch nicht gehört hat.
Ich habe es auch noch nicht gehört. Gibt keine Entschuldigung dafür. Aber jetzt habt das alle gehört.
Außer dass der Raum am Ende wieder zu klein ist. Und,
ja, ich glaube auch am zweiten Weihnachtstag spielen die Rikers oder so im Don't Panic.
Das
mag ich mich vertun, aber ist egal. Wo habt ihr denn damals eigentlich geprobt, ey? Weil ich frage mich die ganze Zeit, du kamst vom der Welt, der Boris, aus Essen City. Recklinghausen habe ich gehört. Wie habt ihr das damals eigentlich gemanagt?
Wo kam Ramin eigentlich her?
Der Ramin kam auch aus Essen.
Kam auch aus Essen?
Ja, genau. Ja. Wir haben damals, ich glaube, der erste Proberaum war in Bochum-Rheinhausen im Bunker. Ja, wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube auch, das war ein Proberaum, den wir uns damals mit Ramins Band geteilt haben. Das war auch ganz lustig. In dem Proberaum waren, glaube ich, auch Caliban zu der Zeit.
Ach, guck mal, wie witzig.
Die waren ein paar Etagen unter uns. Mhm. Ich sag mal so, zu der Zeit gab es ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu Caliban. keine Ahnung. Das ist halt so, man hat damals halt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, gemerkt, dass ein Teil der Szene das, was wir gemacht haben, halt gut fand und die anderen sich halt so ein bisschen in ihrer Szene da gestört gefühlt haben.
Ja,
und da fingen so langsam an, sich die Wege auseinander zu bewegen. Mhm. Ja. Wo es dann einfach auch auf Konzerten nicht mehr so funktioniert hat. Ich muss sagen, wir hatten ja damals halt auch gesagt, okay, wir machen Copykill. Wir wollten halt einfach einen Sound machen, der zu der Zeit so im Ruhrpott nicht so stark stattgefunden hat. Also es gab ein paar Bands, die halt Oldschool gemacht haben. Es gab halt True Blue noch so die Leute, ne, die halt auch so gesagt haben, okay, wir machen halt auch vom Sound so ein bisschen was New York-mäßiges. Aber da gab es dann halt nicht mehr so viel andere. Ja, und wir haben das halt damals gemacht und das war eine spannende Zeit.
Also. Ja, das glaube ich, ey. Aber du hast es ja auch gerade auch gesagt, also da ist ja generell sehr, sehr viel in der Musik ja auch passiert. Mhm. Ich sag mal, ja, im Metalcore wurde ja der Begriff auch massiv Inflation her ja auch gebraucht an vielen Stellen. Ja, aber das
den gab es dann noch nicht.
Ein paar Jahre
gab's
später.
Das, nee, das war ein bisschen nicht. Später.
Das war ja so ein New School Sugar Sugar Metal. So New School
Sugar Sugar. Okay, gut. So, nehmen wir ihn New
School Sugar. Also das Thema Metalcore würde ich tatsächlich erst so anfangen, so ab 2003, 2004, 2005.
Ja, ja, hätte ich auch so.
Also die Hochphase von Killswitch, würde ich mal so sagen. Das und Unearth und was da so alles kam zu dem Zeitpunkt.
Alle, die ich erfolgreich ignorieren konnte.
Gut.
Ja, wunderbar. Fall. Ja, aber Caliban, ich habe das auch gar nicht so auf Scheibe, was sie da früher gemacht haben, ey, ganz ehrlich. Und dass sie sich da so ein bisschen, dass halt das alles so abgedriftet ist.
Einfach im auch Endeffekt. Einen anderen Sound gehabt. Ne? Also tatsächlich bin ich ja auch erst, wann war das? 2003, 2004, so die Ecke, bin ich ja auch erst damit konfrontiert worden.
Da war schon alles so spät.
Davor war ja für mich auch nur Metal. Also ich habe ja auch nur auf Metal-Shows stattgefunden.
Ich glaube, bei Caliban war das, glaube ich, Leute, gerade die Phase, wo die, glaube ich, von Lifeforce weg sind, glaube ich, ne?
Ja, das kann sein. Ja.
Ich glaub, wo die dann so ihren ersten Hype so gekriegt haben, dann sozusagen.
Ja, und das war halt vorher auch schon, ne? Es waren halt einfach...
Die waren eine Roadrunner-Band.
Mhm. Ja, richtig. Ne? Der genau. Boris ja auch Bass gespielt.
Ja. Ja.
Es waren halt vorher auch schon so... ja, es hat halt viel in Duisburg in der Ottostraße auch stattgefunden. Da waren halt viele Konzerte.
Das waren aber nicht diese Bunkershows.
Nee, das war so ein Jugendzentrum halt auch irgendwie. Und da waren halt auch viele Bands, halt auch so Inane und sowas.
Ja, gut, alles klar.
Das war kein Keller. Du bist halt reingegangen, dann war halt links ein großer Saal mit einer relativ hohen Bühne. Und da war das halt, dann hat es vorne noch wie so ein Kindergarten oder sowas, okay. Würde ich jetzt so sagen, mit so rein.
Also es war wirklich ein Jugendzentrum.
Ja, so ein Jugendzentrum.
Aber war das so die Phase von Inane, als sie noch mit dem Thorsten Matuschak am Gesang waren, so ganz früher? Oder,
ja, das war
oder war das schon nach Heiko da?
Nee, ich glaube, das war noch ganz davor. Ah, okay. Ja, aber auf jeden Fall war es da halt immer schon sehr... das war halt immer ein sehr angespanntes Verhältnis, ne? So die Leute, die haben halt keinen Bock drauf gehabt, wenn da halt diese Windmühlaffen gekommen sind, ne? Und wir hatten halt keinen Bock auf die Leute, weil die halt keinen Bock auf uns hatten. Und dann war da halt immer, ich sag jetzt mal Beef.
Ja,
es gab immer eine gute Stimmung, ja. So und irgendwie ist man nicht miteinander grün geworden. Und ich meine, wir haben das halt auch für uns halt ein Stück weit genutzt. Wir haben das halt auch aufgegriffen. Wir haben halt auch gesagt, so, ja, fickt euch.
Ne? Ja, so. Das hat Boris schon so ein bisschen auch
angedeutet. Wir machen halt unser Ding so, ne? Und wenn ihr das scheiße findet, dann spitzen wir das einfach nochmal ein bisschen weiter zu, ne? Dann gucken wir mal.
Ist ja auch
aber ich meine, sind ja dann auch noch ein paar weitere Bands entstanden, die in eine ähnliche Kerbe geschlagen haben.
Ja.
Sodass man also auch wahrscheinlich das ein bisschen besser voneinander separieren konnte, oder?
Aber ich finde dann aber total geil, die Attitüde dann zu sagen, pass mal auf, wenn euch das nicht passt, dann treiben wir es jetzt noch auf die Spitze und setzen noch einen da drauf. Finde ich
ja, wir haben das halt immer gut. Es gab halt auch Konzerte, keine Ahnung, da sind wir halt gekommen, da waren halt draußen so Flyer an der Tür mit durchgestrichen Violet Dancing und so und dann so ein Pfeil zu so einer Pfütze und da kann halt Violet Dancing stattfinden und so. Und das war halt natürlich einfach dann nochmal so ein Piekser in die richtige Richtung, dass du da halt gedacht hast, so, ey, fickt euch, ne?
Ja.
So.
Naja, gut.
Aber an diese Ausdrucke kann ich mich auch noch erinnern, die habe ich mal irgendwann am Effener auch kleben gesehen. Als wir
du hast sie da hingeklebt.
Auf jeden Fall habe ich die da hingeklebt. Aber mit diesen... So irgendwie so einer, der da so am Rumtanzen ist mit so einem durchgestrichenen...
Ja.
Also an die
das Dinge war halt, kann ich meine, auch ich kann das halt so, ne, natürlich alles so verstehen, ne. Jetzt sieht man die Dinge ja auch anders, als wie man die damals halt in der Situation gesehen hat, wo man noch ja einfach auch jugendlich angespornt war und sein Ding verteidigen wollte oder sich in seiner Freiheit eingegrenzt gefühlt hat.
Erlebnisorientierter Jugendlicher.
Ja, ne? Das kann ich halt jetzt anders sehen. Ne? Fand es halt damals halt einfach nach wie vor, ich fand es halt immer schade, wenn sowas nicht irgendwie doch einen Weg zusammengefunden hat. Ne? Und ja, aber es ist halt damals so gewesen.
Also haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so ein Line-Up wie jetzt bei der Dying Fetus Tour mit Nasty dabei, hätte vor Jahren nicht funktioniert.
Es
hätte sich auch keiner getraut.
In Amerika hätte es funktioniert, auch deutlich früher schon, aber hier in Europa und gerade in Deutschland gar nicht. Und das, was man da gesehen hat, das hat zusammen funktioniert. Aber auch so diese Mischung jetzt Frozen Soul, die ja auch irgendwie Hardcore-Elemente mit Metal kombinieren, wo du auch Moscher mit dabei hast, aber auch ein paar, die da einfach ihre Circus-Fits und sonst was starten. Und
das meine ich halt, wie ich vorhin auch gesagt habe, in Amiland hat sowas immer funktioniert. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Bastian halt ein Freund von mir und zu der Zeit ein sehr stark großer Freund von mir, der Brawler, der hatte eine Zeit in Amerika halt studiert und der kam halt rüber und sagte so, boah, super krasses Konzert gewesen. Hatebreed haben halt auch gespielt und Manowar auch, ne? Und dann stand halt Joey DeMaio am Rand von dem Pit, ne? Und hat halt dann auch gesehen, wie es da bei Hatebreed abgegangen ist und hat dann irgendwann halt nur so sein Handtuch über die Schulter gegangen und ist dann doch gegangen. So,
weil also ich hätte gedacht, er hätte sich
ein bisschen zu eng war.
So, hat sein Kautschukschwert geschnappt und ist rein.
Sagen, ich hätte es auch gedacht, er zieht sich dann hier die
hat dann schon so auf Halshöhe gehalten.
Ja. Ja, klar. Aber auch da haben halt solche Sachen irgendwie miteinander stattfinden können. Ne? Ja. Und da gab es halt nicht diese Differenzierung. Und wenn dann auf so einem Konzert irgendwie Manowar die Hauptband waren und die anderen Bands vorher eben mal halt so einen Sound gemacht und die Leute sind dann halt auch so da abgegangen, dann war das halt nicht so ein Problem, was halt oft in Schlägereien oder was auch immer geendet ist, wie bei uns damals zu der Zeit, ne? Weil es gab eine Zeit. Das
ist dann richtig auch.
Ja, es gab Zeit, die Hormone sind immer sehr schnell hochgeschwappt.
Da haben wir, glaube ich, keine Show irgendwie geschafft, nicht mindestens einmal zu unterbrechen wegen irgendwelchen Schlägereien.
Boah, ist ja schon irgendwie, ja.
Also da gab es halt auch wirklich Sachen, die vorher auch schon über irgendwelche Message-Boards oder sowas kommuniziert waren und dann in irgendwelchen Podiumsdiskussionen während eines Konzertes geendet sind, wo Leute sich echt mit der Krücke irgendwie auf die Fresse hauen wollten. So, ne? Weil es eben halt im Endeffekt ging es um diese Scheißtanzerei. Ne? So, Und es ging halt auch im Endeffekt darum, dass Leute gesagt haben, ihr müsst das so machen, wie wir das sagen. Und die anderen gesagt haben, nee, wir machen das aber so, wie wir das sagen. Ne? So, und da halt irgendwie kein Weg zusammengefunden wurde, ne? Ja. Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, andere Welt.
Ja, ich sag, ne.
Ich habe das ja dann auch nachher mitbekommen, aber das war für mich an manchen Stellen auch einfach so befremdlich. Mhm. Vor allem, weil ich auch nicht damit groß geworden bin wie ihr. Das war halt für mich an manchen Stellen echt so. Ja. Was passiert hier gerade? Ja. Was machen die da? Was soll das?
Ja. Ja. Aber dass da wirklich tatsächlich so viel Beef dann da passiert ist, keine Ahnung. Ja, das ist natürlich sehr schade. Aber nichtsdestotrotz sehe ich, dass der Nils gerade wieder Pipi muss.
Ich sehe, du kennst mein Gesicht.
Pipi-Gesicht. Dann machen wir an der Stelle einen kurzen Cut und sind dann gleich wieder da.
Bis gleich.
Jo.
Es gibt wieder
los. Wenn wir live sind.
Was? Ach, du hättest ja auch kein Problem mit.
Ich weiß. Gut.
So. So. Ach so, wolltest du anfangen?
Nö, ich wollte sagen, weiter geht's.
Ja, alles klar. Gut, okay. Chris, wir sind wieder da.
Ja, ich glaube, wir waren gerade so ein bisschen der Anfangszeit von Copykiller halt stecken geblieben. Nachdem wir da die erste Show gespielt haben, ging es dann irgendwann auch in Richtung, lass uns mal was aufnehmen. Gerade kam auch so die Frage, was hat so in der Zeit, kamen ja dann wahrscheinlich noch andere Bands irgendwie im Pott, so, die so einen Song gemacht haben, das eigentlich eher weniger.
Das war ein bisschen später, hast du gesagt, ne? Ein
bisschen später, aber es gab halt viele Bands, die zu der Zeit halt schon für uns halt wichtig waren, weil es halt da schon darüber hinaus halt schon irgendwelche Freundschaften geworden sind, halt auch, weil man sich gegenseitig immer wieder auf Shows gesehen hat. Das waren halt zum Beispiel Leute von Drift. Ne, oh. Die damals halt schon, also so Marcel und Dominik, ne, und dann halt auch die ganzen anderen Leute so aus Viersen, ne, ob das der Peter war, ne, ob der Matthias war, ne, der Sven, die immer regelmäßig auf Konzerten waren, die Leute von Bloodstring waren und Bleeding, der Menzel, das waren halt alles irgendwie, das gehört halt irgendwie mit zu uns und auch zum Robot irgendwie schon quasi mit dazu. So,
ja,
ne?
Ja.
Halt auch Born from Pain.
Wann war Copykill Gründung? Welches Jahr?
Das müsste 98 gewesen sein.
98. Ja.
Anfang 98 meine ich, oder Ende 98, bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher. da haben wir uns gegründet.
Ja. Das heißt im Prinzip mit Ende von Surface.
Genau.
Und daraus ist dann ja auch End of Days entstanden.
Genau.
Die 99, ja, so als ihr Startjahr mal. Ich weiß noch, irgendein Shirt, Brutality Since 99 oder so.
Ja, ja, ja.
Gab es mal irgendwie ein Shirt.
Ja, genau.
Und in der Anfangsbesetzung habt ihr dann erstmal wie lange gebraucht, bis ihr dann die ersten Sachen hattet, um mal was aufzunehmen?
Wie lange haben wir da gebraucht? Wir waren 99 im Studio.
99 im Studio, genau. Dann.
Das ist damals über Spill the Blood Records und Deadsoul Records, genau, von Matthias und vom Marcel. Marcel hat halt Deadsoul Records gemacht. Ist das halt rausgekommen? Da ist das Demo halt rausgekommen. Zu der Zeit hatte auch schon Holger bei uns gespielt. Der erste Gitarrist, der irgendwie dabei war, der war relativ schnell auch wieder raus, weil er irgendwie doch keinen Bock hatte so auf den Sound und alles. Und Holger war halt dabei. Und dann war das erste Line-Up Ramin, Boris, Holger, Alan und ich. Und da waren wir irgendwo somewhere in Recklinghausen oder in Herten und haben halt irgendwo in irgendeinem Proberaum, ich weiß nicht mehr wo, ich weiß nicht mehr bei wem, haben wir das aufgenommen.
Ja, existieren die Aufnahmen noch?
Die Aufnahmen existieren noch, ja. Da ist halt, wie gesagt, ein Demo auch rausgegangen, rausgekommen. Das ist halt auch ganz gut gelaufen. Also wir haben das nicht danach nochmal nachgepresst. Ich weiß nicht, ich glaube, waren 200 Stück.
Ja, für die Zeit, weißt du noch, wie viele Songs da drauf waren?
Boah, 5, glaube ich, und Intro. Ich meine, ja. Ich glaube, 5 und Intro war das. War halt lustig. Also war halt echt eine schöne Zeit. Mit Alan haben wir dann ein paar Konzerte auch zusammen noch gespielt. Ich glaube, 1 oder 2 Konzerte war das, glaube ich. Und dann ist er aber auch ausgestiegen. So,
weil er dann auch keinen Bock mehr auf den Sound hatte, oder?
Nee, es war halt einfach auch noch ein bisschen schwierig. Alan war halt noch ein kleiner Fuzzi, so, ne?
Okay, wie alt war der?
Boah, der war noch super jung, ey.
Also, ich kannte jünger als ihr.
Ja, okay. Ganze Ecke jünger als
ihr. Ja, und ihr wart ja auch noch nicht alt.
Nee.
Ja, der, von daher.
Also wir waren, glaube ich, so Anfang, Mitte 20.
Und er war 12.
So, ja, und er war, glaube ich, echt viel jünger. Also lass mich nicht lügen, aber 16, 17.
Ja gut, das ist schon, schon ein Unterschied.
Aber der war halt zu der Zeit halt auch immer präsent, ne? Und ich glaube, der ist halt auch durch Holger oder durch wen auch immer damals mit so reingekommen, ne?
Und ja, ich kenne den auch nur wirklich entfernt. Die hatten damals den gleichen Proberaum. Mhm. Der hing ja auch immer so ein bisschen mit den Daylight
Dudes rum.
Und das war einfach ein mega netter Dude.
Ja.
Und der hat einfach mega Bock gehabt einfach, ja, ne?
Aber der Alan hat auch immer noch mega Bock, ne? Der ist halt
ein guter Musiker. Ewig.
Was macht er denn?
Ja, der hat Musik auch studiert. So in England irgendwo irgendwas an irgendwas ganz Besonderem auch. Also der macht richtig Musik. Also der ist auch richtig mit großen Bands, frag mich nicht mit welchen alles, aber der ist unterwegs, ne? Also der wird auch, ich glaube, so gebuckt oder wie auch immer, ne? Und der ist echt gut zugange. Der hat eine ganz lange Zeit in England auch gewohnt. Ich glaube, jetzt im Moment ist er wieder in Deutschland. Ich glaube, auch in Berlin, wenn ich mich nicht irre. Ich kriege immer mal so wieder was von ihm so mit. Ne? Auch schon über eine längere Zeit, weil der halt auch mit ein paar Leuten, die ich kenne, enger verbunden ist als mit mir. Aber da kriegt man halt immer mal wieder was so mit.
Eieieiei. Ja. Ja, guck mal, was bei Copykill alles denn dann rausgekommen ist. Wahnsinn. Ja.
Wie lange habt ihr, oder nee, dann musstet ihr erstmal einen neuen Bassisten suchen, ne?
Genau, das ging relativ schnell, weil der Holger sagte so, ey, ich kenne den Sascha, mit dem mache ich ja auch Musik.
Ah.
Und dann war Sascha dabei. Und Sascha hat dann bei uns den Bass gespielt. Und
das, eigentlich auch als Gitarrist, ne? Der hat ja damals auch schon Gitarre
gespielt. Ja, der hat damals auch schon Gitarre gespielt. Aber der Holger hat sogar eine Zeit lang noch Bass übernommen. Ne? Nachdem der Alan dann irgendwie raus war, da haben wir mal im Café Ei gespielt in Duisburg. Die Show hatte der Björn vom Black Friday früher Home Run gemacht. Und ich glaube, das war die zweite Show von uns. Da haben wir auch Drift gespielt, Home Run damals noch. Und da war nämlich lustig. Ich habe das vorhin schon gesagt, da habe ich halt auch den Kevin noch gesehen. Da kam der Kevin irgendwie und hatte halt so eine Adidas Jogging-Flitsche an, irgendwie so eine rot-weiße Baseballjacke und kam halt auf Krücken irgendwie da angehumpelt. Und das war so das erste Mal, dass ich halt, da habe ich ihn noch gefragt, ich so, was ist passiert? Was hast du gemacht? So, und da ist er mir so das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen und kurz danach ist es dann eben halt auch mit End of Days irgendwie losgegangen. Ne? Ja. Wo war ich da stehen geblieben? Du hattest gefragt. Was hast du gefragt?
Nee, nachdem dann der Alan raus ist, ja, kam dann Sascha als genau. Bassist rein.
Genau.
Aber auf der Show hat der Holger dann nochmal genau. Bass gespielt.
Ja. Und Sascha ist dann irgendwann festes Mitglied geworden. So. Ja, und ist es dann auch bis zum Zeitpunkt, wo wir uns aufgelöst haben, geblieben.
Ja.
Aber ich habe ja gerade gesagt, so 1999 gab es halt das erste Demo. Das ist jetzt 25 Jahre her.
Ja, Glückwunsch, ne?
Ja, danke, danke.
Das ist, Wahnsinn,
jetzt schon groß und geht auch schon alleine irgendwie einkaufen.
Und, steht auf eigenem
ja,
Bein.
Ja, steht auf eigenem Bein.
So muss das sein. Ja, das hat jetzt erstmal seine eigenen.
Ja. Und,
vorher waren es geliehen. Oder?
Es gibt ja mittlerweile so eine neue, ich sag jetzt mal Institution.
Ja, aber sollen wir an der Stelle, würde ich sagen, kommen jetzt einmal Fanfare. Der Dennis, der muss jetzt einmal Fanfare einblenden.
Okay.
Aber die muss der Chris jetzt einmal eben kurz hier ansagen.
Fanfare bitte.
Gerne. So, und wie der geneigte Hörer ja wahrscheinlich weiß, wenn eine Fanfare kommt, die ist nicht umsonst da. Hau raus.
Ja, also wir haben 25-jähriges Jubiläum im nächsten Jahr und der liebe Herr Fink, dem einen oder anderen ist er ja bekannt, macht gerade die Robot Revival Serie, die Show-Serie mit dem Pete zusammen. Ja, und die haben uns halt gefragt, wie sieht's aus mit Copykill? So, habt ihr Bock drauf? Lustigerweise.
Lass mich raten, ihr habt keinen Bock.
Wir haben keinen Bock. Nee, wir haben Bock. Wir machen das. Und was mich halt total freut, wir machen das tatsächlich auch in dem Original Line-Up. Wir werden auch mit Holger, mit Alan, mit Ramin, mit Boris und mit mir Songs spielen. Nicht ausschließlich, weil Copykill hat auch noch mit anderen Menschen stattgefunden danach. Wie der ein oder andere ja gerade vorhin schon gehört hat, ne, waren da auch noch andere Namen dabei, aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Wir werden auf jeden Fall spielen. So wie es aussieht, werden wir halt auch das Demo vollständig in seinem ganzen Umfang spielen und halt noch Lieder einfließen lassen von der Split mit Drift und von dem ersten Album, was wir gemacht haben damals, von der Victim or Witness.
Also spielt er anderthalb Stunden.
Ja, anderthalb Stunden werden es nicht.
Anderthalb Stunden werden es nicht. Eine Ansage.
Cool. Aber es wird, glaube ich, ein gutes Set von Songs, die für uns so die Zeit damals wieder spiegeln.
Ja, jetzt sagen wir mal kurz, wann das Ganze stattfinden wird. Ne? Der Fink, der hat ja das Ruhrpott Revival Fest schon angekündigt, ist für den 10.5. und 11.5. angekündigt. Der 10. ist der Freitag, der wird Untertage, also unten im Julius Leberhaus stattfinden. Der 11. an dem Samstag Übertage oben.
Jo.
Und ihr werdet an dem Samstag spielen.
Wir spielen Übertage.
Wir spielen sehr geil. Ja. Sehr geil.
Wir spielen Übertage. Ja, wir freuen uns sehr. Es ist gerade echt so ein bisschen Gefühlskarussell gewesen in den letzten Wochen, was mich sehr gefreut hat. Sehr gefreut hat halt einfach auch von den Leuten wieder was zu hören. Vor allen Dingen halt auch von Holger was zu hören.
Wie lange war der Kontakt da tot?
Oh, also es gab zwischendurch mal wieder Kontakt zwischen mir und ihm, weil der hat auch so eine er ist sehr Sneaker-affin, also so Turnschuhkram, hat da halt auch eine Sache, die halt über so einen YouTube-Channel läuft und darüber sind wir damals, als ich noch selber in den sozialen Netzwerken unterwegs war, sind wir da irgendwie mal miteinander in Verbindung gewesen, haben so ein bisschen geschrieben, ja, aber
sind auch schon mehrere Jahre
das ist schon lange her, ich könnte es jetzt nicht genau sagen, wann das letzte Mal war, aber es ist mit Sicherheit schon 6 Jahre.
Habt ihr da jetzt immer direkten Kanal oder habt ihr euch so einen Chat aufgemacht, wo alle mit drin sind?
Wir haben jetzt so eine WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Da findet gerade viel statt. Also ich war ein bisschen übertrieben geflasht so und habe irgendwie die letzte Zeit halt auch genutzt, um so ein bisschen einfach mal zu gucken, so was habe ich eigentlich alles noch so aus der Zeit zu Hause. Ne? Es ging halt los damit zu gucken, habe ich das Demo überhaupt noch. Ne? Was mich dann einfach über irgendwelche Festplatten, Fotoalben sehr hart dingen hat lassen. Und ich habe gesehen, dass ich so ultra viele Fotos aus der Zeit habe. Das ist echt schon mega krass. Und da musste ich halt auch erstmal alle zuspammen. So.
Dann einfach mal die Frage,
ja.
Wenn wir die Folge hier rausbringen,
ja.
So ein paar schöne alte Schinken, die wir in das Posting mit reinpacken können.
Kann ich dir auf jeden Fall ein paar Sachen schicken.
Ja. Sehr schön.
Das auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ne? Wird eine schöne Sache. Ich bin gespannt, wer noch alles an den beiden Tagen spielen wird. Aber ich glaube, das wird viele Leute freuen, was da noch so alles passieren wird.
Ja, so den einen oder anderen Namen hat man schon mal unter vorgehalten.
Wollte ich gerne unter Vorbehalt. Ne?
Ja, aber da werden die Leute Spaß haben. Also ja, kommt da hin.
Genau.
Und fickt die Bude kaputt.
Ja, fickt die Bude kaputt, ganz wichtig.
Wenn ich nicht spielen würde, also ich wäre definitiv da.
Aber ich finde es einfach mega schön. Ne?
Ja,
so, das
ja,
ist,
ja.
Ja, und das vor hier, allem mit dem Jubiläum noch dabei. Ja, habt ihr denn auch vor, irgendwie dann passend für das Jubiläum da irgendwas noch Special zu machen? Oder?
Boah, ich weiß nicht, ne? Also so
oder ist Special genug, dass man die Demo spielt?
Ja, also ich glaube, das ist schon ganz cool. Wir werden bestimmt irgendwie nochmal vielleicht ein Cover irgendwie raushauen oder sowas, ne? Aber ob da jetzt irgendwie was anderes noch darüber hinaus geplant ist und ob wir da irgendwie, keine Ahnung, Autoaufkleber, Heckscheibenaufkleber machen oder sowas. oder irgendwelche, keine Ahnung, anderen Dinge, Toilettenpapier oder so, das weiß ich noch nicht. Aber mal sehen. Schön ist auf jeden Fall, dass wir da spielen. Noch schöner ist, dass es 25 Jahre ist.
Ja, und einfach, dass auch wirklich die ganzen Alten zusammengetrommelt werden.
Ja, mega
oder?
Gut, ey.
Hammer.
Ich meine, ne, das ist halt echt eine coole Sache.
Ja, du hast es ja gerade auch schon erwähnt. Auch Holger lebt jetzt nicht mehr hier, Alan ja auch nicht.
Ja.
Ne, dass ihr da das wirklich geschafft habt, die beiden dann wieder an Bord zu holen,
ja.
Extrem stark.
Ja. Also, habt ihr schon einen Plan, wie dann auch so die Koordination probetechnisch und so weiter, was ihr da machen werdet?
Habt ja, da schon... also das wird natürlich ein bisschen tricky.
Genau.
So, das, ne, ja. Das wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass wir erst im nächsten Jahr so vielleicht
so
zwei, drei Monate vor der Show halt Regeltermine machen können, wo wir uns halt hier einfach auch vor Ort mal treffen, um das halt zu machen. Ich meine, mal eben so aus Hamburg hier runterpimmeln, ne, für jede Woche kommen, jetzt hängen wir mal im Proberaum ab, ist halt eher ein bisschen schwierig. Ne?
Also man muss das ein bisschen besser strukturieren, als man das vielleicht früher getan
genau,
hat und dann einfach mal Probewochenenden einschieben,
genau.
Davon nicht so viele, aber die dann intensiv, damit man es halt richtig drauf kriegt. Ja.
Und ich glaube einfach, dass aber auch jeder davon in der Lage sein wird. So, ne? Wir wollen halt alle da auch eine schöne Sache für uns selber machen. Ne? Und ich glaube, das kriegen wir hin.
Hast du zwischendurch nochmal gesungen? Nee. Oder?
Also ich habe, nach Clubber in Time und Copy Kill war ja danach nochmal irgendwie so, ne? Als ich da raus bin, habe ich tatsächlich nochmal eine kurze Zeit mit Leuten Musik gemacht.
Ja.
So mit dem Demian, der bei Brothers in Crime auch gespielt hat, Schlagzeug gespielt hat. Dann war der Dennis noch bei mir aus der Stadt, wo ich halt gewohnt habe, zu der Zeit auch Schwelm dabei. Ich war dabei und dann jemand von Hardcore Records und der Daniel aus Weringhausen, der hat damals halt wie hießen die nochmal, fällt mir jetzt nicht ein. Ja, auf jeden Fall, da hat er gespielt, City to City. Bei City to City hat er gespielt. Da haben wir mal was gemacht, aber das ist irgendwie auch nicht übers Proben hinausgegangen.
Aber es ist jetzt auch schon wieder viele Jahre. Ja, ich meine bloß, wahrscheinlich brauchst du ja dann auch wieder zumindest ein bisschen Zeit, um mit der Stimme wieder warm zu werden, oder?
Also das mit Sicherheit, ne? Wobei ich halt denke, ist mir scheißegal, wie heiser ich danach bin. Das ist eine Show.
Und, eine Show, halbes Jahr heiser.
Genau, eine Show danach, keine Stimme mehr.
Aber ist egal, alles gegeben. Ist
schon alles gut.
Ja, Wahnsinn. Das war wirklich ein tolles Announcement. Also gerade, dass ihr, wie gesagt, das auch geschafft habt, das Original-Line-Up wieder auf die Beine zu stellen und alles Weitere, denke ich, da...
Bei den anderen alten Personen, die dann noch so im Laufe der Zeit dabei waren, wer ist da noch so alles mit reaktiviert?
Ja, die Natter ist mit dabei. Ja. Die war ja ab der Victim or Witness halt auch der Schlagzeuger so.
Hat damals den Ramin abgelöst, ne?
Genau, die hat damals Ramin abgelöst und war halt aber auch immer mit Ramin und uns irgendwie, also Ramin ist immer noch mit uns verbändelt gewesen, die ganze Zeit so, ne?
Der ist ja später selbst bei uns noch merchmäßig dabei gewesen, ne?
Er und Stefan sind ja auch echt super gut befreundet, so, auch immer noch.
Macht er immer noch hier Zoo?
Ja, genau. Ja, der ist immer noch da big in business. Ja, ja.
Ja, der hat damals irgendwie so eine Meerwasserabteilung in irgendeinem Zoo. Handel geführt, meine ich, ne?
Das ist
irgendwie
mittlerweile mehr geworden.
Das ist mehr geworden. Mehr.
Das ist mehr geworden, ja. Also es ist nicht mehr nur eine Abteilung, die er leitet, sondern mehrere Häuser, die er leitet.
Ja, okay. Ui, cool.
Ja, auf jeden Fall. Also der hat auch da echt so sein Hobby zum Beruf gemacht.
Ne? Ja, Wahnsinn. Ja, echt schön. Alles klar, also Natter ist dabei.
Natter ist dabei, ist cool. Dann ist der Yogi dabei.
Yeah.
Der wird Bass spielen, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf.
Wollte ich gerade sagen, und an der Stelle, schöne Grüße, du Arsch. Das ist ja der Yogi spielt Bass und der Rest spielt besser. Also. Nein, nimm mir das nicht übel.
Ich dachte, es kommt vom Bäcker wieder, weil du könntest dich auch mal melden, alle anderen sagen, ja, hast du dich da gemeldet? Ja, nee.
Ich habe gestern noch
mit Yogi da philosophiert über das Leben, über Festivals und über Busen. So, was man halt so macht. Ne? Nein, deswegen.
An der Stelle nochmal schöne Grüße.
Ja, mit Yogi. Klar, ne? Genau. Ja, typische Gesprächsthemen. Deswegen schöne Grüße an der Stelle nochmal.
Ja, und da wird der Oliver Kaminski halt auch noch mitspielen, der auch am Ende bei Copykill noch dabei war. Ja, das ist so im Moment der Plan.
Cool. Boah, das wird eine Ansage. Da bin ich echt mal gespannt, wie das da alles koordiniert bekommt.
Aber ja, ich habe auch schon gesagt, das Copykill-Orchester an dem Tag.
Ja. So.
Ja, geil. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt.
Ja, wobei,
hier Schlagzeuge.
Also, hier beim Ruhrpott Revival, als Bomb from Pain gespielt haben, die haben ja auch die ganze Zeit durchrotiert. Da waren ja auch, ich weiß nicht, wie viele Gitarristen am Ende. Ich glaube, der Dom hat irgendwie 2-3 Songs gespielt. Mhm. Dann hat mal der Pete was gemacht. Dann hat mal der Holländer, ich weiß nicht, wie er heißt, ja, aber die haben ja auch die ganze Zeit durchrotiert da.
Ja, gut funktioniert.
Hat nur noch der Shea am Gesang gefehlt. Das hätte die Sache noch ganz abgerundet. Mhm. Aber ja, müsst halt ausprobieren, aber wird auf jeden Fall geil.
Ja, also
ich bin gespannt, ey.
Ich bin auch gespannt.
Also Leute, kauft Tickets, ne? Ja, kauft Tickets, das wird schnell ausverkauft sein.
Ja, da gehen wir schwer von aus.
Ja, und ich sag jetzt mal so, ne? Es sind ja so einige Sachen halt auch jetzt in der Vergangenheit gelaufen an ich sag jetzt mal, Zusammenkünften, die auf diesen vor dem Konzert schon stattgefunden haben. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren an dem Tag oder an den zwei Tagen. Ich glaube, da wird noch so die ein oder andere Band angekündigt werden, die viele Leute
nicht erwarten würde.
Und die viele Leute freuen wird.
Ja.
Ja, deswegen, ey. Karten sichern, das wird eine richtig gute Veranstaltung.
Insofern geht's aufs Ruhrpott Revival. Da sind alle Links. Wir werden die Links auch nochmal reinpacken. Ja, bestellt euch eure Tickets im Early Bird. Sind ja auch einen Tacken günstiger. Seid euch sicher, es lohnt sich. Da kommt noch ein bisschen was.
Ja. Okay, ich würde einfach weitermachen.
Auf jeden Fall.
Genau, weg vom Demo hin zu Split, ne?
Genau, Split mit Drift.
Und das war, glaube ich, sehr einschneidend für viele da draußen, ne?
Ja.
Ja, da habe ich zum Beispiel auch das erste Mal euch wirklich mitbekommen, tatsächlich, ja.
Also das war halt einfach auch, das war, glaube ich, nochmal für viele Leute einfach so ein so ein Ding, weil Drift natürlich auch nochmal Leute angesprochen haben auf einer ganz anderen Ebene als wir. Ich glaube, Drift ist damals halt so, die haben auch ein Demo gehabt, ne? Aber was gar nicht irgendwie so so den die Zündung hier so hatte, ne? Und das war halt super, ne? Also mit Drift haben wir immer eine gute Zeit gehabt, mit denen zusammen die Split zu machen war halt echt super. Es hat uns damals auch sehr, freut mich immer noch, ne? Es ist halt, sind halt einfach echt gute Typen. So, ne, super Musiker.
Hast du mit dem Marcel eigentlich noch irgendwas oder nee, gar nicht mehr?
Also ich habe einfach auch mit vielen Leuten keinen Kontakt mehr, da ich halt vor einigen Jahren ja gesagt habe, so ich ziehe mich komplett irgendwie auch aus Social Media und Co. so raus. Ne? Das hatte einfach auch private Gründe bei mir. Ich musste einfach erstmal einen Fokus auf mich, meine Familie legen und aber auch einfach, dass ich gemerkt habe, dass so dieser ganze Stress, den Social Media bei mir ausgelöst hat, einfach nicht gut für mich ist. So.
Ja. Na, man braucht das einfach ein bisschen Detox.
Ja, der hat sich auch lange gehalten und der hält sich auch immer noch an. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt wieder bei den großen Namen wie Facebook oder irgendwo anmelden, um irgendwie mit 1000 Leuten irgendwie zu schreiben. Was nicht bedeutet, dass ich die Leute irgendwie nicht mag oder wie auch immer, ne, oder keine Kontakte haben will oder was auch immer.
Ja, das ist der Kommunikationsweg an sich, ne? Der
halt, ja, ja. Ne, das ist halt einfach auch echt ein sehr hoher Zeitfresser gewesen. Viele, viele, viele Jahre für mich. Ich war immer irgendwie so ein Hauptansprechpartner für viele Leute und ja, man ist halt einfach von
dem Ding nicht weggekommen. Und dann diese ganzen Internetfäden mit irgendwelchen Bildern, die dann gebastelt wurden.
Ja, das halt auch. Wir haben halt auch gerne irgendwelche Memes gemacht. Das mache ich halt immer noch sehr gerne. aber ja, keine Ahnung. Das ist ganz gut so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Sagen wir es mal so. Und ich habe mehr Zeit für mich. Ich habe mehr Zeit für die Dinge, die für mich einfach auch wichtig sind. Und ja, das möchte ich einfach nicht mehr missen.
Ja, und ich meine, du findest ja auch hier und da wieder auf Shows statt und auf anderen
ja.
Events. Also man sieht dich ja auch. Ne? Also ist ja jetzt nicht so,
ja.
Das heißt, in der Versenkung verschwunden. Zwar nee, weniger insgesamt.
Also ich hab zu einigen Leuten halt auch noch Kontakte. Shows sind halt einfach aus unterschiedlichen Dingen heraus nicht so, haben halt nicht so stattfinden können. Ich hoffe, das wird jetzt so langsam wieder ein bisschen mehr. Ist halt manchmal sehr schade, ne, weil auch so die Ruhrpott Revival Fest, die jetzt in der Vergangenheit gelegen haben, ob das jetzt September ist oder wie auch immer, wo ich halt auch nur oder nicht sein konnte oder bei den anderen halt nur irgendwie draußen sein konnte, weil es halt einfach gesundheitliche Hintergründe hatte und ich halt auch kein Risiko eingehen durfte, da irgendwie vielleicht auch auszufallen für Untersuchungen etc., die anstanden. Aber das ist halt eine lange Geschichte.
Ja, brauchen wir auch nicht näher drauf
genau,
eingehen,
würde ich sagen. Genau, die ich eben gerne mal erzählen kann, wenn er das Interesse daran hat, wenn man sich begegnet.
Okay.
Und ja. Ja, das war das Release mit Drift.
Aber das war schon...
Aber es war ein Impact, ne?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Ne? Also das war zu der Zeit halt einfach auch, wir haben viel mehr Shows gespielt. Ne? Wir haben viele Resonanzen gekriegt, wir haben viel Feedback bekommen.
War da zu der Zeit dann auch schon, dass er die US-Tour machen konnte oder war das später?
Das war später. Das war so zu 2001, als die Victim or Witness rausgekommen ist.
Ach, das ist zur Platte gewesen. Ah, okay.
2001
ja, okay.
Waren wir in Amerika, haben da ein paar Shows gespielt. Da ist halt
war da dann Natas schon mit bei, weil Ramin ja. Nicht ins Land durfte oder
doch
oder ist das
Ramin,
oder ist das
was?
Nein oder
also
ist das
Ramin,
nur
ein Einlass nee.
Oder
Ramin,
ist das nur ja, Gerüchteküche
echt, nee also es war ein bisschen tricky. Ramin ist halt beim Einreisen halt echt rausgezogen worden und er musste dann halt irgendwie da mit irgendwelchen Officers labern und genau erklären, was er denn jetzt hier im Land will und so. Und es war ja sowieso tricky, weil wir mussten ja auch, wir konnten ja nicht angeben, wir machen jetzt hier eine Tour, ne? So, wir spielen jetzt hier Shows.
Ach so, wegen,
genau.
Nein, ja,
das
ja.
Da kannst
so,
du nicht immer,
ihr habt Urlaub,
Urlaub
ja,
gemacht,
ja,
ne?
Ja.
Urlaub gemacht, ne? Da musst du natürlich auch angeben, so, wo bist du, ne? Wo hältst du dich da auf? Und das war alles ein bisschen schwierig. Aber Ramin hat das irgendwie gut gelöst. Er kam dann verspätet, aber doch dann da raus.
Okay.
Aber
Kopf und Kragen geredet. Ich kann sagen, verspätet und zusammengeschlagen.
Ja, aber da zu der Zeit hat halt auch, glaube ich, Stefan hat die ganzen Shows da gespielt. Also die Natter. Ramin war halt mit. Der hat dann auch ein bisschen Merch und uns mental unterstützt. Ja,
ja, das kann er gut.
Ja. Ja, und Amiland war halt cool. Also es waren jetzt ein paar Konzerte, die sehr schön waren. War eine gute Erfahrung. Und ja, wir sind dann halt mit der, da war halt die Victim or Witness im, ja, im Gepäck. Ne? Die Full-Lengths, die wir damals rausgebracht haben. Das lief halt alles über Alvaran Records. Ne? Wir sind halt auch, wir sind noch 2001 noch auf Tour gewesen mit Leier. Da waren wir noch
vor... Das war dann Europa-Tour, oder?
Vor Amerika, ja, ja, da waren wir auf Europa-Tour. Da sind wir mit Leier aus Belgien auf Tour gewesen. Das waren auch, das war halt auch eine mega geile Zeit. Das war irgendwie von Anfang April bis Mitte, Mitte April war das, meine ich. Ja. Und haben wir viel gespielt in, also wir waren in Prag, wir waren in Ostdeutschland, in Belgien auch selber auf der Tour. Ja, das war ganz cool. Ja.
Viel erlebt in der Zeit.
Viel erlebt in der Zeit, ja. Also in den Jahren von Mitte 90 bis eigentlich zu der Zeit, wo Copykill sich aufgelöst haben. Boah, ich weiß nicht, wie viele Konzerte ich gesehen habe, ne, und selber auch gespielt habe. Das war einfach so bam, 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 bam. Es war jede Woche irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag war irgendwas so. Hm. Ne?
Wahnsinn, aber USA. Mit wem habt ihr da gespielt? Wart ihr unterwegs?
Also wir waren alleine unterwegs, aber zu der Zeit, okay. Zu der Zeit, Boris hatte halt immer einen ganz guten Kontakt halt auch zu Jamie von Hatebreed. Und der hat uns halt einige Shows halt auch gebucht. So.
Ach.
Hat halt gesagt, okay, ich mache halt ein paar Sachen, auch hier in Connecticut. Da haben wir zum Beispiel irgendwie zu der gleichen Zeit waren True Blue auf Tour, Cataract waren auf Tour. Ich glaube sogar, die waren im Package zusammen. Ich weiß nicht, wer da noch war. Ich glaube, noch eine andere europäische Band. Dann haben wir eine Show gehabt im Hanover House in Connecticut mit Death Threat, True Blue, Cataract. Boah, ich weiß nicht, wer da noch gespielt hat. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall echt sehr, sehr cool. Dann haben wir auch in New Jersey gespielt, in Rhode Island, an der Ostküste. New Jersey war super lustig. Da haben wir mit Shattered Dream gespielt. Shattered Dream waren zu der Zeit halt noch gar nicht hier in Europa gesigned. So. Und ja, keine Ahnung, wir kannten die da halt auch noch gar nicht, ne? Also hier waren die auch noch gar kein Begriff so, ne? Aber das war halt eins der krassesten Konzerte, was ich irgendwie erlebt habe, ja? Also wo sich Leute draußen halt so Schutzhandschuhe angezogen haben und dann reingegangen sind und dann einfach da den Laden zerlegt haben. Und das Highlight an dem Abend war halt dann noch irgendwie, dass eine andere Band da gespielt haben und dann hieß es halt so, ey, die Alte, die gibt den Laden auf, wir können ja alles kaputt machen. So, ne?
Boah, Bruder auf Deutsch, fick die Bude kaputt.
Ja, nee, ey, wir haben ja am Anfang gespielt, ne, und die sind dann irgendwie da rein und dann haben die Leute da echt mit Barhockern und alles, die haben den ganzen kompletten Laden kaputt gemacht. Ne? Also, total abgefahrenes Erlebnis. So.
Im positiven Sinne oder so, dass man da gesessen hat und Angst hatte, dass irgendwas passiert?
Im positiven.
Okay.
Aber ich glaube echt, an dem Tag bin ich auch nur mal reingegangen, um irgendwie da reinzublicken. Ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Bock gehabt. Hab viel draußen abgegangen, mit Leuten irgendwie gelabert. So. Da war auch noch jemand mit, der halt auch gut befreundet war mit uns auf der Amitur. Das war der Jürgen aus Belgien. Der war noch mit dabei. Der hat damals mit Ramin zusammen den Merch für uns gemacht, so. Ja, halt auch echt ein guter Typ, so. Der damals, der Fat Jay, der damals mit uns viel Zeit verbracht hat, so. Netter Typ auf jeden Fall.
Ja, cool. Wann war die Tour? 2-1, hast du gesagt?
2-1, ja. Das war kurz vorm 11. September, waren wir wieder hier. Das muss irgendwann, ja, echt, wir standen noch ein paar Tage bevor der 11. September der Anschlag war, standen wir noch in New York am World Trade Center oder in der Nähe und dann sind wir zurückgeflogen und ein paar Tage später war dann echt dieser Anschlag.
Weiß krass. Ich noch. Ja. Wir waren mit meiner alten Band im Mai 2001. Dann sind wir noch da über die World Trade Center, da hat der Flieger noch so einen Schlenker da gemacht. Also unvorstellbar. Also,
ja,
unvorstellbar,
das ist halt damals noch mal so ganz krass auch gewesen, weil wir gerade so da waren. Ne?
Ja, richtig.
Bei uns war das auch
alles so frisch. Ne?
Ja, und in dem, wenn du da selber auch noch mal so vorgestanden hast und dann halt das dann auf einmal so passiert ist, so, das war so unvorstellbar. So,
ja. Absolut.
Ich glaube, wenn wir danach geflogen wären, wären wir auch mit Rami nicht eingegangen.
Ja, also ich wollte gerade mal fragen.
Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger
geworden. Wollte ich gerade sagen, das war schon vorher
schwierig. War schon also, vorher schwierig.
Ich kenne die ganzen Nummern da, ja.
Aber ich glaube, da hätte er auf jeden Fall richtig Probleme gehabt.
Ja, krass. Krasse Scheiße. Und danach, wie gesagt, die Europa-Tour
hat genau.
dann gespielt.
Nee, direkt davor war die.
Davor war die.
Ach so, sorry.
Ja, davor war die noch mit Schleier. Ja, da haben wir auch lustige Sachen erlebt. Also,
das war eine Nightliner-Tour oder was?
Nee, das war keine
oder Nightliner-Tour. Oder war so organisiert mit
wir sind mit
Transportern?
Genau, mit so einem, keine Ahnung, Sprinter sind wir gefahren. Mhm. Die hatten Sprinter, wir hatten Sprinter. Da irgendwo in irgendwelchen Fußboden, Isomatten, Nachtlagern gepennt.
Aber da konnte man das noch mit rücken.
Ja.
Da ging's.
Und da war noch nicht irgendwie mit Nightliner-Touren. Ne? So, das war halt einfach... Wir fahren da hin, wir spielen da und dann fahren wir wieder weiter. So.
Pures Abenteuer.
Ja.
Aber da waren die geilsten Momente war richtig tatsächlich. Gut, ne?
So, da ging es halt auch nur nicht um darum, so Hauptsache, wir haben mal halt Kohle gehabt, dass wir irgendwie die Spritkohle drin hatten. So,
ja.
Ne?
Ja.
Und vielleicht am Ende des Tages sogar plus minus null rausgegangen sind. So, ne? Aber auch da war halt jeder, auch als wir damals nach Amiland geflogen sind, das haben wir aus eigener Tasche bezahlt. So,
ja, ne? Ja. Wie war das damals mit Merch? Hat Merch auch schon so viel angebracht, dass man sich damit ein bisschen querfinanzieren konnte?
Ja, also ich. Das war immer eigentlich so, dass der Merch den nächsten Merch irgendwie finanziert hat. Also, dass da so richtig was hängen geblieben ist, das ist nicht passiert. So, ne? Ich glaube, das ist dann irgendwann später halt das stattgefunden. So, ne? Aber das war da noch nicht. Nee. Ja, aber mit Laia war eine schöne Zeit. Da halt auch so Konzerte gehabt im Osten, halt auch mit Heaven Shall Burn und so. Ne? Die waren ja da zu der Zeit halt auch noch, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig klein. Ne, aber trotzdem halt da schon großen Zuspruch gehabt, ne,
aus der Szene. Dass sie gezogen haben auch.
Ja, ne? Genau. Ne, ja. Die haben halt da wirklich echt große, verhältnismäßig große Shows gespielt. Und das waren halt einfach auch immer nette Leute. So, ne, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Das ist ja auch immer noch so, ne. Das ist doch gut.
Da sind wir wieder.
Da sind wir zurück. Sieht
befreit aus.
Ja. Endlich kann er wieder lachen. Die ganze Zeit ganz angestrengt geguckt. Wir haben uns schon gedacht, das sind alles Themen, die will er nicht erzählen.
Der Liter Urin weniger.
Da immer rum. Mann. Ja.
Ja, da warte auf einmal die Schläger.
Ja, ich glaube, das hat sich ja so langsam halt auch durch unser ganzes... Beitun halt so ja, ist das halt so entstanden, ne? Wir haben damals
hat halt viel Spaß gemacht, so ein bisschen das dann zu spielen, weil man ja wusste, dass man es gar nicht ist.
Ja, also wir haben das halt, wir haben halt einfach auch viel Shit Talk zu der Zeit auch auf dem Poison Free und davor schon Shit Talk Forum halt betrieben.
Ihr habt selber auch gut mitgespielt.
Ich vor allen Dingen habe sehr, sehr gut mitgespielt.
Im Grunde genommen, du hast die Erwartungen der Leute da erfüllt.
Ja,
und hast dir noch ein bisschen mehr gegeben.
Ja, genau. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, was so für uns im Ruhrpott hier jeder auch eigentlich wusste, dass das halt sehr viel Ironie auch mit drin steckt.
Das funktioniert außen halt ein bisschen anders.
Das funktioniert außen dann halt ein bisschen anders, ne? Weil die lesen das halt mit einem ganz anderen Background und denken sie und sehen halt die Ironie in dem Ganzen nicht und denken sich halt so, Alter, was geht bei denen, ne?
Was hat das für euch bedeutet als Band?
Das hat für uns als Band bedeutet, dass wir echt schreckenweise von Leuten nicht mehr gebookt wurden. So. Und hat auch bedeutet, dass wir eine Tour, die anstehen sollte, mit einer Band, die damals auch auf Alvaran gesigned waren, nicht spielen konnten.
Das war alles 2001 oder das war dann eher so 2002, 2003, dass die Probleme dann so anfingen?
Ja, das war so Ende 2001, 2002 sollte irgendwann die Tour sein.
Mhm.
Und ja, da passierte das halt. Ich glaube, nee, oder ich glaube, so Ende 2-1 war das. Ich bin mir nicht mehr so ganz genau sicher, das kriege ich nicht mehr ganz genau so auf dem Schirm. Aber da passierte das halt. Ne? Die Tour war eigentlich gebucht und dann ging es auf einmal los, dass wir irgendwie die Rückmeldung bekommen haben vom Sascha von Alvaran. Es gibt da Probleme. Die und die und die Leute wollen halt nicht, dass ihr da spielt. Und das und das und das und das. Und dann kamen da immer mehr.
Weil die gesagt haben, dass ihr da hingeht und die Leute mit Waffen bedroht.
Ja, also solche Gerüchte gab es halt auch, dass wir mit Waffen rumlaufen oder mit Knarren rumlaufen oder so. Ja, aber das ist eben halt alles daraus entstanden, ne? Und das war halt auch noch eine andere Internetzeit als heute, ne?
Ist jetzt eher auch die Frage, ob das heute nochmal genauso wäre.
Das ist die Frage, ne?
Und also, ich glaube, dass du heute ganz
wird einfach noch viel schneller gehen heute.
Ja, ich glaube, dass du heute noch viel schneller der Arsch sein kannst, aber ich glaube, dass du auch heute andere Möglichkeiten hast, dem zu entgegnen. Gut, auf der anderen Seite, wenn man überlegt, für was heute Bands gecancelt werden, ich glaube, es wäre heute anders, glaube ich.
Ja, also ich glaube auch, dass das anders sein könnte, oder ich glaube eher, dass das vielleicht woanders stattfinden würde, so, ne? Aber ich glaube trotzdem, dass da halt noch irgendwie dass die Leute auch erkennen würden, dass es jetzt nicht unbedingt genau das Ding.
Dass es Show ist, ne?
Genau
das, ja. Ich glaube, ne? Das würdest du heute auch viel besser transportieren kriegen, genau, über die sozialen Medien als früher.
Ja.
Weil du halt immer heutzutage selber in der Lage bist, dir ein Bild online zu machen.
Ja.
Und nicht nur, der hat gesagt. Ne?
Und du hast heute viel mehr Informationen so, einfach.
Ja. Über und du kannst Jahre, dir halt die diese lustigen Anekdoten hast. Selber aus erster Hand halt holen. Ne?
Ja. Ja. Und ich habe damals halt selber, ne, als ich die ersten Sachen auf irgendwelchen Messageboards gemacht habe, wo das Ruhrgebiet sich damals halt so in der Szene halt getroffen hat, auf dem Shit-Talking-Board, ich habe gar keinen Rechner zu der Zeit gehabt, ne, weil ich einfach nicht die Kohle hatte. Ich konnte mir keinen PC kaufen. Ne? Ich habe einfach kein Geld dafür gehabt. Meine Kohle ging halt in 7-Inches und in Vinyl so. und irgendwelchen Bandmerch so. Aber wenn ich halt ins Internet wollte, da habe ich bei uns bei der AVU gab es halt so eine Möglichkeit, da konntest du irgendwie eine halbe Stunde umsonst im Internet surfen. So. Das war der Anfang vom Internet.
Das hat gereicht für Shit-Talk.
Ja, das hat gereicht für Shit-Talk und da habe ich halt gut gespammt. So, ne?
Ja, 30 Minuten Vollgas.
Ja, genau, 30 Minuten pure Liebe.
Ja. Texte schon vorgeschrieben, die man nur,
ja, so, ja, die man so nur noch abtippen musste. Aber da habe ich halt nie Probleme mit gehabt. Also solche Sachen kann ich halt ganz gut.
Aber das war das Internet auch schon damals. Du wusstest genau, was du sagen musstest, damit du triggerst, ne?
Ja, klar. Und es waren halt auch andere Leute dabei, die das eben halt auch mitgemacht haben, ne? So, und das war halt damals so dieser ganze Zusammenschluss von diesen Leuten, ne? So.
Aber das war, glaube ich, die Poison-Free Zeit.
Ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, richtig. Ja, das war sogar noch
böse Worte nicht sagen, oder?
Ja, ganz ehrlich. Ja, lass mal das.
Ja. Das war ja noch davor, dass er doch angefangen hat. Das Board ist zerschossen worden damals, das Shit Talking Board. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Aber daraus ist eben halt, dass der Flint damals halt das Poison Free Board entstehen lassen müssen. Ja, und da ging es dann halt munter weiter, ne? So, das war schon lustig. Also jetzt so im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall eine lustige Sache. So.
Aber zu der Zeit eine Vollkatastrophe für die Band, oder?
Ja, also es war halt auf jeden Fall schon echt scheiße so, ne? Hat halt auch echt dazu geführt, dass wir uns nicht deshalb halt aufgelöst haben, aber deshalb halt auch Leute in der Band halt gesagt haben, so, ich möchte was anderes machen. Und
ja, weil der Frust halt auch einfach da war, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Und ein anderer Teil der Leute eben halt gesagt haben, okay, wir machen weiter Musik, ne? Und bleiben halt zusammen und lassen halt was Neues entstehen.
Wann war dieser Bruch?
Das war 2000.
Oder 2003?
Nee, das war 2001. 2002 war die letzte Show, die wir gespielt haben. Mit, also im Julius Leberhaus auch, mit End of Days und Settle the Score. Und
ach so, das heißt, 2-1 war schon die Entscheidung gefallen, genau. Das, aber 2-2 hat man noch die Show mitgespielt. Genau.
Also wir haben auf dieser Show, auf dieser Tour, die stattfinden sollte, mit Until the End, haben wir ein Konzert in der Nähe von Amsterdam gespielt. Das hatte der Marijn damals organisiert von Warm From Pain. Da haben wir da gespielt. Und nach dem Konzert war eigentlich klar, okay, das war's. Also für uns auf jeden Fall. Also für mich, Sascha und Stefan. Ja, und haben uns dann halt gesagt, okay, wir machen halt was anderes. Boris hat dann eben halt Dead Soul gemacht. Mhm. Ja, aber da war halt klar, so okay.
War Holger zu dem Zeitpunkt noch Gitarrist?
Nee, Holger war nicht mehr dabei. Holger ist...
war vorher schon raus,
der,
ne?
War vorher schon raus. Wir hatten halt zu der Zeit den Dennis an der Gitarre. Der hat auch nur eine Show mit uns gespielt.
Ich war das nicht.
Nee, Dennis von Grim Van Doom. Das ist so eine Band aus Wuppertal gewesen. Also die ist erst viel später entstanden. Aber der hat zu der Zeit halt keine richtige Band gehabt, meine ich. Ich kannte den aber irgendwie und ich wusste, dass der halt auch Metal mag. Und hab gedacht so, okay, der kann halt auch vielleicht mit uns ganz gut funktionieren. Mhm. Ja, aber das war halt auch leider seine einzige Show, die er mit uns gespielt hat.
Okay.
Und ja. Da war
aber die Abschiedsshow hat er dann nicht mitgespielt? Oder
die nee, die Abschiedsshow hat er nicht mitgespielt. Nee, die Abschiedsshow, wir hatten zwischendurch ja immer mal wieder, der Thorsten von End of Days hat eine Zeit lang mal bei uns auch Gitarre gespielt, auch als wir so auf der Suche waren, nachdem Holger raus war, so, wer kann da halt zocken? Der Dominik von Drift hat eine ganze Zeit lang auch bei uns gespielt. Und da war halt auch immer so die Überlegung, ist vielleicht einer von den beiden halt auch das, ne, die bei uns zocken, aber
hat sich halt nicht wirklich
ergeben. Hat sich nicht, ne? So ergeben. Ja. Ne, und ja.
Und dann 2-2 Abschiedsshow.
Genau.
Im Julius Leberhaus.
Ja, genau. Ich bin mir gar nicht sicher. Also Holger, meine ich, hat da nicht mitgespielt. Nee, ich glaube, der hat nicht mitgespielt gehabt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wer die Gitarre da gespielt hat, die zweite, oder ob wir nur mit einer Gitarre gespielt haben. Weil auf den Fotos, meine ich, sehe ich nur Boris, Sascha und mich. Ja.
Das sind die Bilder unten, ne? Das
genau.
War unten.
Ja, genau. Das war unten.
Ja, die Bilder kenne ich auch noch. Ja. Da kenne ich, weiß ich aber auch nur, dass Sascha und Boris da drauf zu sehen
ich
sind.
Ich meine ja, ich glaube, weiß ich nicht,
ja,
ob da vielleicht irgendwie Thorsten auch nochmal gezockt hat oder so. Aber ich meine, Holger hat nicht mitgespielt.
Ja. Und dann war da zu Ende.
Und da war da zu Ende. Und
zumindest das erste Kapitel.
Zumindest das erste Kapitel Copykill, genau. Da ging es dann irgendwann nochmal weiter. Wir hatten dann halt eine lange Zeit einen Break, wo wir andere Dinge getan haben, auch musikalisch, die man ja vielleicht nochmal an anderer Stelle irgendwie vertiefen kann.
Ja, ich glaube, das
ja,
naja, haben eigene, wir schon mal gesprochen.
Eigene Folge wert.
Ja. Das wird wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen sprengen, was da von 2.3 bis 2.7 gelaufen ist.
Ja, genau das. Also ich glaube, da für die, die es nicht wissen, da geht es halt um Clobberin' Time, die nach Copykill halt entstanden ist, wo Stefan ja auch mit einem an Bord war.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ja, aber das wäre tatsächlich zu schade, das jetzt
durchzurushen. Da kommst du einfach nochmal wieder. Da machen wir nächstes Jahr nochmal eine Folge, dann reden wir nochmal über Clobberin' Time.
Sehr
aber
gerne.
Nach Clobberin' Time gab es dann nochmal so eine Reunion.
Genau. Also während Clobberin' Time noch aktiv war, gab es halt schon irgendwie
immer mal
die
wieder
Frage,
Anfragen,
so,
ne?
Genau, immer so Anfragen, so habt ihr nicht mal Bock. Und dann haben wir auch auf so einem RBS-Revival eine Show gespielt, so. Hat auch Bock gemacht und ja, wir haben dann irgendwann gesagt, komm, das haben wir da halt mit Clobberin' Time gemacht. Ja, da war Boris auch noch gar nicht irgendwie so mit drin. Wir haben dann irgendwann halt gefragt, so.
Ja, wir haben ja hin und wieder auch mal Copykill-Songs gespielt, ne?
Ja, richtig. Ja. Ne? Und da haben wir dann eben halt gesagt, so, okay, warum machen wir das nicht einfach nochmal, ne? Weil gerade sind halt viele Leute, die danach fragen, so, warum machen wir das nicht nochmal? Ja, zu der Zeit hat halt dann aber auch wieder ein Wechsel stattgefunden. Die einen sind dahin gegangen, die anderen sind dahin gegangen. Alte Leute haben sich wieder zusammengefunden, neue Leute sind dazugekommen. So kam es dann eben halt auch, dass der Yugi dann auch bei Copykill mit eingestiegen ist. Der Oliver Kaminski eingestiegen ist an der zweiten Gitarre. Ja, und Boris halt mit dazu kam und Stefan, der halt damals ja auch schon das Schlagzeug am Ende gespielt hat bei Copykill.
Ja, und zu der Zeit ist Sascha dann zu End of Days.
Genau, Sascha ist zu End of Days gegangen und ja, hat halt, das hat sich dann eben halt so entwickelt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen nochmal was mit Copykill. Und da ist halt über 1-2 Konzerte halt mehr raus geworden. Ne? Wir haben halt gesagt, okay, wir machen nochmal eine CD. Wir haben halt nochmal Lieder irgendwie geschrieben. haben die halt rausgebracht, haben auch noch eine Tour gemacht mit Walls of Jericho. Und auf der Tour war aber für mich eigentlich schon klar, so okay, irgendwie war es das für mich. So, ne? Hab halt einfach auch gemerkt, so dass ich das, was die anderen irgendwie so an Gefühl haben für die Sache, ich nicht mehr so mitbringe. Ne? Also ich habe da eigentlich gemerkt, das wäre für mich eigentlich eher so ein paar Konzerte gewesen so und ja, wollte dem Ganzen dann einfach auch nicht mehr als, als Bremse irgendwie im Weg stehen, wo ich gesagt hätte, so boah, ich habe da irgendwie nichts mehr so einen Bock drauf und habe dann halt auch für mich entschieden, so okay, ich steige halt jetzt aus.
Ja.
Das hat halt für mich einfach nicht sich mehr nach mehr angefühlt so.
Nichtsdestotrotz haben die Jungs dann noch mit dem Sascha als Sänger, also
genau,
einem anderen Sascha als dem Bass- und Gitarren-Sascha, genau, dann nochmal ein bisschen weitergemacht. Und dann war aber auch da irgendwann zu Ende.
Ja.
Aber für dich war da, als dann das zu Ende war, auch erstmal Musik weitestgehend zu Ende. Du hast nochmal gesagt, du hast so ein bisschen im Proberaum mit Kumpels noch ein bisschen Mucke gemacht.
Genau.
Aber nicht mehr so öffentlich aktiv, sondern nur für dich selbst.
Also der Plan war halt echt daraus, was entstehen zu lassen, aber ist halt nichts raus geworden so. Ja. Es gab immer mal wieder so Ideen mit dem Olli auch, mit dem Oliver Kawinski was zu machen und mit ein, zwei anderen Leuten noch, aber das ist irgendwie auch im Sande verlaufen. Das wäre aber auch was anderes gewesen, es wäre nicht in die Richtung Hardcore gegangen, das wäre eher so in die Richtung Doom gegangen und hat aber nicht so stattgefunden. Ja.
Tja. Schade drum.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Und dann waren die bösen, bösen Jungs von Copykill, die mit Knarren rumrennen, wo die Berliner Szene und Railroad-Shows Angst haben. Ja, 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 da kommen die gefährlichen Jungs, wie gehen wir mit denen um?
Ja, ja. Ganz ehrlich, das ist ja aber auch, wenn ich mir das
wollte. Ja, kannst du dir heute in keinster Weise vorstellen.
Nein, ne? Ehrlich, ey, ich immer bis an die Zähne bewaffnet gewesen.
Also, ich sagen, also gerade Natter.
Ja, Stefan
Bewaffnete.
Ja, klar, der ist.
Nunchaku Natter. Ja. Ehrlich, hätte ich gerne gesehen. Ja. Und ich hätte auch mal ganz gerne Boris mit einem Samurai-Schwert gesehen.
Ja, wenn er hier seine Moves da auf dem Boden macht. Genau.
Ehrlich. Boah, vor allen Dingen auch ihr drei. Ehrlich, ey. Oh, die gefährlichsten Menschen unter der Sonne. Ey. Mann.
Ja, schöner Rundgang auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja.
Also ich glaube, ich merke schon, du könntest jetzt auch noch stundenlang weiterreden.
Ja? Ich glaube, ich habe da immer viele Geschichten, die ich erzählen kann. Ja. War halt einfach auch eine lustige und lange Zeit so, ne? Also eine sehr intensive Zeit halt auch.
Ja, aber wenn du dir überlegst, halt von Mitte der 90er Jahre, wann war das zweite Mal mit Copykill dann zu Ende? 15 ungefähr?
Ja,
14,
das ist 15, genau,
so die Ecke?
Ja, ja, ist auch schon eine Zeit, ey.
Also da ist es halt einfach konstant gelaufen.
Ne? 20 Jahre am Stück gewesen, ne?
Ja. Ja, also 20 Jahre am Stück irgendwie Mucke so. Das war halt,
ja, und auch intensiv.
Ja, ne? Intensiv, auf jeden Fall.
Also das war jetzt nicht so, dass man irgendwie einmal im Monat irgendwo was gemacht hat.
Monatshobby.
Sondern du hast halt wöchentlich geprobt.
Ja.
Du hast halt fast jedes Wochenende irgendwie ein Konzert gespielt. Klar. Also in der Zeit bei Clementine, ich weiß nicht, wir haben pro Jahr 30, 40, 50 Shows so die Ecke gehabt. Das ist halt im Prinzip fast jedes Wochenende, dass du eine Show spielst. Da hast du natürlich dann eher mal an einem Wochenende
wie viele Wochen drei. Hat das Jahr?
Ein bisschen mehr als 30, 40.
Zwei hin, drei im Sinne, ja klar. Aber ich glaube, das ist ein Thema.
Ja, Clementine ist sowieso einmal gesagt, da sprechen wir nochmal ein andermal
drüber. Wollte ich gerade sagen, es wäre zu schade, da, wie gesagt, das
dann
jetzt
einfach mal hinzuholen. Kommt der Chris nochmal wieder und dann quatschen wir da nochmal.
Wollte ich gerade sagen, 2025. Oder 24, nee, jetzt haben wir 23.
Wir haben jetzt 23 zur Season 3.
Ich komme dann, wenn ihr sagt, komm.
Ja, das ist vernünftig.
Das ist ein Wort.
So, das ist ein Wort.
Dann lass uns jetzt Schluss machen, kurz. Wir gucken, was wir auf die Playlist packen und dann kommen wir zum großen Finale.
Finale, ja, alles klar, dann bis gleich.
Mit Fanfare?
Jo.
Ach, weiß ich nicht, kannst du mal aussuchen.
Nein.
Was haltet ihr denn von Fahrstuhlmusik?
Ja,
Fahrstuhlmusik.
Jetzt kommt so ein kleiner Einspieler, wo die Leute jetzt einfach ein paar Sekündchen warten müssen.
Ja, da können die sich selber anfassen und so.
Genau, ja, und danach gut. Und danach können sie sich zu neuer Musik ein bisschen anfassen. Die wir
drei
hier
Stunden später.
Gut, dann bis gleich.
Ciao.
Da sind wir wieder. So, Playlist Time.
Yes.
Der Gast fängt an.
Ja, ich würde Fugitive Blast Furnace nehmen als Song. Ist eine Band aus Texas. Richtig geiler Sound. Erinnert mich so ein bisschen an Power Trip. Richtig, cool. Richtig gut. Also lohnt sich.
Okay. Das ist dein aktueller Song.
Und das ist mein aktueller Song.
Und irgendein All-Time-Favorite auch noch, den er reinschmeißt?
All-Time-Favorite. Boah, ey. Ich kram jetzt mal eben kurz. 5 Jahre später.
Wo ist ein
Danzig, Emma Demon.
Oh, ja, geil. Oh,
das gut. Gut. Und dann, wir haben ja heute vor allem Copykill hier thematisiert. Möchtest du einen Song von Copykill reinschmeißen?
Ja, klar, gerne.
Aber wir haben halt gesehen, ist leider nicht so viel auf Spotify verfügbar.
Ja, aber da, wir haben ja immer irgendwelche alten Lieder wieder verwurstet, um auf unsere Fulling zu kommen. Von daher.
Um die Playtime vorzukriegen.
Genau, immer wieder die Songs vom Demo neu aufgenommen. Ja, nehmen wir Blood of My Memories.
Memories. Sehr schön. Nils, willst du?
Yes. Alter Song starte ich mit Mayhem von der Wolf's Lair Abyss von der EP mit Ancient Skin.
Hui. Da willst du es wissen.
Ach, ich liebe einfach diesen Song. Der ist einfach schön, so schön straight einfach durch.
Ja, das war einfach nur fies.
Ja. Neuer Song, auch letztens rausgekommen. Zweiter Song auf der neuen Marduk Memento Mori, Heart of the Funeral.
Geile Gesangslinie.
Ja.
Geile Gesangslinie bei der Nummer. Also da hat der ordentlich einen rausgeknallt.
Ist, wie wir gerade schon gesagt haben, ist einfach einer der besten Vocalists im Black-Metal-Bereich, der Typ einfach. Ja.
Kommen wenige dran.
Ja, dann mache ich mal weiter. Aktuell haben wir gerade noch drüber gesprochen und habe ich dem Nils so ein bisschen seinen Song weggenommen, den er eigentlich nehmen wollte. Tut mir leid. Sulfur Eon.
Es passt aber auch viel besser, wenn du dir das wünschst, als wenn ich mir das wünsche. Dann kann ich dann einem Genre halt treu bleiben, weißt du?
Okay, ja.
Ist okay. Mach du das mal, Stefan.
Sulfur Eon haben was Neues rausgebracht. Das, was man bisher so gelesen hat, muss die Platte wohl ein ganz schönes Brett sein.
Ja, die sind auf dem Cover vom Death Forever. Metal Hammer lobt die Platte jetzt schon
alle
richtig krass
hoch. Alle loben die Platte. Alle loben. Alles, was ich bisher gelesen habe, durchweg positiv.
Also, ein Song ist jetzt am 1. September rausgekommen, den will ich draufpacken. Arcane Cambrian Sorcery.
Alte Metall.
Abracadabra.
Alle wissen, was gemeint ist.
Ja, hört da rein, ist geil. alten Song hätte ich Bock auf Beastie Boys.
Ja.
No Sleep Till Brooklyn, einfach was ganz Klassisches. Okay. Einfach mal ein bisschen, warum nicht?
Warum nicht?
Muss auch mal sein,
ja,
oder?
Ja, klar, lass knacken, finde ich gut. Ja. Warum nicht? Ja, ich nehme 2 alte Songs. Ich finde aktuell nichts Neues. Ja, nein, ist so. Ich nehme einmal von der Band Cinerary, von der EP von 2.4 Rituals of Discreation, den zweiten Song Inheriting the Defy.
Ich freue mich jetzt schon, wenn ich im Nachhinein dann den Podcast hören muss.
Ich schicke dir den Link.
Danke.
Na, kein Problem. und an der Stelle grüße ich den guten alten Henry Mann, der jetzt wieder aus Frankreich zurückgekehrt ist. Zwar nach Viersen und nicht nach Bottrop, aber nichtsdestotrotz, Henry, viele liebe Grüße und der Song geht auch raus an dich. Und als zweiten,
ebenso schöne Grüße.
Ja, und als zweiten Song hätte ich ganz gerne von der auch leider nicht mehr existenten Band Type O Negative von der Dead Again den Song September Sun, weil wir September haben.
Oh. Ja, schön. Wird zwar im Oktober veröffentlicht, aber passt. Hätte ist man ja was von der
Ja, dann Oktober nenn den Song von mir aus Oktober Sun, ist mir auch egal. Sei flexibel.
So, Chris, nochmal vielen Dank, dass du heute hier warst.
Danke, dass du da gerne warst.
War sehr schön mit dir.
Ja, danke, ne, dass ihr mir 5 Stunden zugehört habt.
Ja, nächstes Jahr spätestens, denke ich, geht das hier weiter an der Stelle. Ja. Genau. Und bis dahin, wie gesagt, die Show mit Copykill kommt.
Ja, freuen uns.
11.5. war das, ne?
Genau, 11.5. Also, 24.
Geht jetzt alle unmittelbar, nachdem ihr das jetzt zu Ende gehört habt, auf die Ruhrpott Revival, auf den Shop, bestellt euch eine Karte.
Bestellt euch T-Shirts.
Ich möchte nachher kein Weinen hören, wie bei der End of Day Show. Oh, da habe ich nicht mit gerechnet.
Richtig, deswegen.
Also,
ja, wäre schön.
Da werden noch einige
Nasen kommen. Ja.
Da werden auch noch einige wirklich gute Bands announced. Also bestellt euch vorab Karten. In dem Sinne, habt einen schönen Tag.
Ja.
Bis dann. Ciao.
Tschö.
Ciao.